Ja, meine Lieben, wir sind also mittendrin im fünften Schöpfungstag, die Schöpfung der Tiere. Und wir haben das letzte Mal so einen Einschub gemacht und uns ein bisschen mit dem Symbol des Kreuzes beschäftigt. Das Kreuz als Symbol hauptsächlich einmal für unsere Erdenwelt überhaupt. Das Kreuz als Symbol des aufgerichteten Menschen auf der anderen Seite, also die einfachste Deutung ist der Mensch, der mit ausgebreiteten Armen fest auf der Erde steht, also der aufgerichtete Mensch. Und wir werden dieses Kreuzthema jetzt heute noch etwas intensiver verweben mit diesem ganzen Schöpfungsgeschehen. Denn dieses Kreuzsymbol, das bringt eigentlich das Neue hinein in diese ganze Entwicklung. Alles, was bis jetzt herauskommt, im Grunde noch bis hinein, dann in den sechsten Schöpfungstag hinein, aber besonders bis in den fünften Schöpfungstag hinein, wirkt noch sehr stark nach, das, was aus der Vergangenheit kommt, das, was also die Mütter hineinbringen, wenn man so will. Wir haben öfters von den Müttern gesprochen. Die Mütter sind im Grunde die alten planetarischen Entwicklungszustände, die unserer Erde vorausgegangen sind und die dazu beigetragen haben, unsere Leibeshüllen zu schaffen. Also das war die Aufgabe dieser alten planetarischen Entwicklungszustände, unsere Leibeshüllen zu schaffen und eben auch eine entsprechende Natur rundherum zu schaffen, aus der diese Leibeshüllen genommen werden. Das heißt physischer Leib auf dem alten Saturn, der Ätherleib, die Lebenskräfte auf der alten Sonne und dann der Astralleib, aus dem dann unsere Seelenkräfte letztlich genommen sind. Seelenkräfte sind Verwandlungen des Astralleibes, die dadurch entstehen, dass das Ich bereits hineinkommt, die Ich-Kraft, also das Individuelle des Menschen. Dieses Individuelle des Menschen, das man auch jetzt sehen kann mit dieser Kraft des Kreuzes verbunden. Also diese Ich-Kraft kommt herein, das Kreuz ist einerseits auch ein Symbol natürlich für den physischen Leib des Menschen, aber auf der anderen Seite auch für das Ich, das hineinkommt. Also das heißt, in dem Moment, wo dieses Kreuz beginnt aufgerichtet zu werden, na sagen wir mal im Astralleib oder im Astralischen zunächst, beginnt die Ich-Kraft zu wirken, die also das Astralische, das Seelenstoffliche, wenn man so will, so zu verwandeln beginnt, dass wirklich das eigene Seelische des Menschen entsteht. Noch durch eine sehr unterbewusste Tätigkeit des Ich zunächst. Also ein Ich zu haben heißt ja noch nicht gleich am Anfang, sich des Ich auch wirklich voll bewusst zu sein. Selbst wir heute sind uns im Grunde eher bewusst, dass wir eines haben. Aber viel mehr wissen wir davon in Wahrheit schon nicht, weil das meiste, was wir dann zu unserem Ich und zu unserem Selbst rechnen, das ist eigentlich gar nicht das Ich, sondern das sind vieles Dinge, die wir noch der Umwelt zu verdanken haben, die wir dort entnommen haben, und zwar sowohl der äußeren Umwelt als vor allem auch der seelisch-geistigen Umwelt. Also viel davon sind gar nicht unsere Kräfte. Aber wir stehen jetzt gerade mittendrin in der Zeit, wo das immer stärker werden muss, dass also diese Ich-Kräfte immer bewusster erfasst werden und jetzt immer stärker beginnt die bewusste Umwandlung des Astralischen zunächst einmal durch das Ich. Dadurch entsteht das, was im Mysteriendrama dann eben auch das Geist selbst genannt wird, also wo die Maria dann schildert, also meine Art, das Geist selbst zu leben und so weiter. Das heißt, das ist die Stufe, wo man beginnt, bewusst am Seelischen zu arbeiten. Etwa zu arbeiten dadurch, müssen nicht gleich die großen Meditationsübungen sein, etwa zum Beispiel, indem man mit den Nebenübungen beginnt, mit den sogenannten Nebenübungen, von denen Steiner sehr oft spricht. Diese sechs Nebenübungen, also da ist Gedankenkontrolle, dann als nächstes Initiative des Handelns, das heißt den Willen schulen Und zwar den Willen so schulen, dass er wirklich aus dem Ich herausfließt. Weil das 99% dessen, was wir am Tag tun, tun wir aus Gewohnheit oder weil es der Beruf oder die Umwelt von uns fordert. Das ist eigentlich gar kein Impuls, der aus dem eigensten innersten Ich herauskommt, sondern das sind die Notwendigkeiten, mit denen wir verbunden sind. Darum ist diese Initiative des Handelns, das Schulen des Willens etwas, was man am besten tut, indem man eine völlig nebensächliche Handlung sich vornimmt, die eben nicht gefordert wird durch den Alltag, die vielleicht auch im großen Tagesgeschehen überhaupt keinen besonderen Sinn macht. Die kann bestehen darin, dass ich mir vornehme, täglich 12 Uhr mittags nehme ich meine Papiertaschentücher aus der linken Hosentasche und stecke sie in die rechte. Und versuche das wirklich durchzuziehen, jetzt einen Monat lang zum Beispiel, dass ich das immer mache und dass ich nicht vergesse darauf, mittags das zu tun, auch wenn ich vielleicht in einer Sitzung drin bin oder beim Mittagessen bin oder sonst wo. Und man wird darauf kommen, das ist unheimlich schwer. Weil von 7 Tagen in der Woche vergisst man an 6 davon, am Sonntag geht's vielleicht, wenn man da nichts zu tun hat und sich einen Zettel auf dem Tisch liegt, nicht vergessen, Taschentücher hinübergeben. Also bis einem das gelingt, es wirklich selbstständig von einer Tasche in die andere zu geben, ist gar nicht so einfach. Man soll gar nicht glauben, wie so simple Übungen, ich meine, das ist ganz was Simples, ist gar nichts besonders Esoterisches jetzt, was ist esoterisch daran, dass ich Taschentücher verschiebe, gar nichts. Aber es schult unheimlich den Willen. Es schult unheimlich den Willen. Und es ist eine Handlung, die eben nicht durch die äußere Welt gefordert wird, also die wirklich aus eigener Initiative entsteht. Wenn man diese beiden hat, Gedankenkontrolle, Initiative des Handelns, das heißt das Denken und den Willen einmal unter die Herrschaft des Ich gebracht hat, denn Gedankenkontrolle heißt, ich lasse in meinem Gedanken möglichst keine Gedanken zu, die ich nicht voll mit meinem Ich kontrolliere. Also ich gehe ab davon, dass die Gedanken so einfach herumschweifen und von einem zum anderen gehen, wie es im Alltagsleben ja stark ist. Oder geleitet werden auch wieder durch die äußere Aufgabe. Kann ja auch sein, wenn ich quasi eine Brücke konstruieren muss, dann bin ich geleitet durch die Gesetzmäßigkeiten des Brückenbaus, durch die Gesetze der Statik und so weiter. Das sind ja jetzt auch nicht meine ganz individuellen Entwürfe, die ich darin mache. Also auch da, bei den meisten, was wir im Tagesleben denken, ist unser Ich maximal beobachtend, begleitend dabei, aber sehr, sehr viel Einfluss nimmt es auch nicht. Also auch das erfordert Übung, wirklich möglichst einen sehr einfachen, überschaubaren Gedanken im Bewusstsein festzuhalten. Das ist eh schon die Vorstufe zur Meditation in Wahrheit. Und man merkt auch, wenn man solche Übungen macht, sofort, gerade wenn man sie machen will, dann gehen dann plötzlich 100.000 Gedanken drängen sich heran. Das ist ganz interessant, weil die einfach die Widersacher möchte das sofort spüren. Da will einer das in den Griff kriegen, ob und jetzt. Jetzt schickt man da alle möglichen Gedanken, gibt ja genug. Und alles will hinein. Und alles irritiert dann plötzlich, da fängt es am Hin zu jucken an, die Nase kitzelt, einen kalten Zug spürt man und der Sessel ist plötzlich unbequem und alles sträubt sich dagegen, alles will einem ablenken. Also einen kleinen überschaubaren Gedanken muss auch nichts Besonderes sein. Muss gar nichts Besonderes sein, muss noch gar kein besonders tiefsinniger, esoterischer Inhalt sein. Also ich kann über einen Bleistift nachdenken oder über sonst irgendwas, also was ganz Alltägliches. Aber nichts anderes soll für ein paar Minuten zumindest ins Bewusstseinsleben hineinkommen. Also beide Übungen gar nicht leicht. Wenn man die beiden hat, Denken und Willen, entsprechend geschult hat, am besten jedes einmal ein Monat lang, kommt als drittes Gleichmut des Gefühls entwickeln. Das ist etwas, was es im Alltagsleben zu schulen gilt, in Situationen, wo man halt in Zorn kommt oder niedergeschlagen ist, oder das bewusst in den Griff zu nehmen. Einmal zu registrieren, er hat auch so ein Gefühl auftauchen, aber mein Ich lässt sich dadurch nicht unterkriegen. Und ich entscheide, ob ich jetzt wirklich einen Wutausbruch kriege oder nicht. Nicht, weil jetzt mich einer so geärgert hat, deswegen wäre ich zornig, sondern ich entscheide. Ich kann vielleicht dann trotzdem entscheiden, dass jetzt ein Donnerwetter angebracht ist. Kann durchaus sein. Also es heißt nicht, dass man dann immer nur friedlich säuselnd durch die Welt gehen muss. Ich meine, Steiner selber hat oft gepoltert, auch ganz, ganz energisch. Aber nicht, weil ihm die Nerven durchgegangen sind, sondern weil es halt notwendig war. Muss man, in einer Klasse muss man hier und da mal so ein Donnerwetter loslassen, dass alle Schmähstart sind und dann geht's wieder. Das muss halt manchmal sein. Und bei den Anthroposophen war das offensichtlich auch des Öfteren notwendig, weil es auch halt auch so ein konfuser Haufen manchmal war, dass man mal reinfahren muss und ein Donnerwetter machen muss. Aber es soll nicht so sein, eben, dass der Zorn oder die Trauer oder die Niedergeschlagenheit oder was immer, dass einem das Ich sozusagen weggerissen wird dadurch und das Gefühl selber die Herrschaft übernimmt, sondern das Ich soll es bewusst in die Hand nehmen. Das heißt nicht, das Gefühl zu unterdrücken. Es heißt, es zu beherrschen. Das ist ein großer Unterschied. Und dadurch wird das Gefühl nicht schwächer in Wahrheit, sondern eher stärker. Das ist auch das Interessante. Es wird eher stärker. Also es ist nicht so, dass man sie jetzt gefühlsmäßig abstumpfen sollte. Ganz im Gegenteil. Weil heute das eines der Probleme meiner Meinung nach unserer Zeit ist, dass das Gefühlsleben eher unterdrückt ist. Heute, also weil wir sehr stark den Intellekt entwickelt haben und der Intellekt unterdrückt sehr stark das Gefühl. Drückt unter die Oberfläche. Und hier und da gibt es halt dann Eruptionen, dann kommen so die Emotionen, das ist was ganz aus dem eher Unterbewussten herauskommt, was ich gar nicht als Gefühl bezeichnen würde, sondern was eher eine triebartige Natur hat, weil Gefühl ist eigentlich schon ein veredeltes triebartiges. Also Gefühl ist etwas, wo das Ich sowieso schon eine gewisse Führung drinnen hat, aber unbewusst noch. Also es wirkt schon unbewusst drinnen, es ist schon etwas, wo das Ich beteiligt ist, aber es hat eben noch nicht die bewusste Führung. Und entwickeln Gleichmut des Gefühls heißt, das Ich so weit zu bringen, dass es ganz bewusst die Kontrolle übernimmt. Und das ist wahnsinnig schwer am Anfang. Darum auch die Vorübung mit der Gedankenkontrolle und mit der Initiative des Handelns, also den Willen ganz aus dem Ich zu entwickeln, weil das Schwierigste ist dann, das Gefühl in den Griff zu kriegen. Und es eben zu beherrschen, ohne es zu unterdrücken, es zu leiten, ohne es zu unterdrücken, sondern im Gegenteil, je stärker das Ich in der Führung des Gefühls wird, desto mehr kann es sogar aus den unterbewussten Tiefen heraus heraufholen oder herauslassen. Also das heißt, das Gefühlserleben wird stärker, 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 stärker in Wahrheit. Also wir haben da heute eher wirklich einen schwachen Abglanz dessen, was Gefühl wirklich sein könnte. Und das ist aber gerade das, was die Mitte ausmacht. Also wenn wir etwa auch das Element der Liebe entwickeln wollen, so ist es zwar durchaus mehr als Gefühl, aber es ist auf jeden Fall das Gefühl in seiner höchsten Stärke mit drinnen. Und da ist das, was wir heute erleben, nur eine Kleinigkeit dagegen. Es wurde in der Vergangenheit aber eben sehr unbewusst sicher stärker erlebt als heute, aber eben sehr unbewusst. Also das Ich war sehr unbewusst dabei. In der Zukunft muss es ganz bewusst dabei sein. Dann entsteht gerade aus dieser Verbindung das Liebeselement, also dass das Ich, wenn das Ich die volle Herrschaft über das Gefühlselement hat, dann entwickelt sich die Liebeskraft. Dann entwickelt sich die Liebeskraft in der Form, dass sie eben auch, wenn es notwendig ist, wenn es geboten ist, auch so etwas wie Zorn nach außen entwickelt, wenn es angepasst ist, um die Situation in die richtige Richtung zu bringen, um dem anderen oder den anderen dabei einen Dienst zu erweisen. Weil es ist eigentlich lieblos, wenn ich sage, ja, macht nur so weiter, wenn es zwar in euer Verderben, aber ich will euch nicht stören dabei, weil ich liebe euch alle, lauft es weiter, ich weiß, ihr wollt es so. In Wahrheit wollen sie es ja gar nicht, weil es nicht aus ihrem Ich kommt, sondern die Widersacher wollen halt in ihnen und sie sind zu schwach, um das aufzuhalten. Na, dann muss man mal mit dem Zorn hereinfahren, und der Zorn richtet sich eigentlich gegen die Widersacher, nicht gegen das Ich. Also man unterstützt das Ich, indem man mal den ganzen Zug, der da in die falsche Richtung fährt, von mir aus sogar zum Entgleisen bringt. Und das ist eine fürchterliche Katastrophe, scheint's zunächst, aber dann krabbelt da das kleine Ich heraus und sagt, Gott sei Dank, ich bin die Lokomotive los, das wo mit der Ariman vielleicht in die ganz falsche Richtung führt. Oder der Luzifer, der tut das auch gerne, also da sind sie sich einig. Also im Großen ist diese Erscheinung dann gegeben, wenn etwa was sehr stark in der Zukunft noch werden wird, also namentlich in der Zukunft in den nächsten Kulturperioden, also in der 6. und namentlich 7. Kulturperiode, die folgt. Es wird ja unsere sogenannte nachatlantische Zeit, die diese 7 Kulturepochen hat, also vom Urindischen, gehen jetzt, heute stehen wir in der 5. Kulturperiode drinnen, also im Bewusstsein, Seelenzeitalter, und dann werden 2 Epochen noch kommen. Die 6., die Steiner als die slawische Epoche auch bezeichnet hat, wobei man aber nicht davon ausgehen darf, dass das jetzt nur die slawischen Völker betreffen wird, sondern es wird so wie heute schon eine Weltkultur sein. Aber die eben sehr starke Impulse bekommen wird von Kräften, die jetzt in den slawischen Völkern veranlagt werden, sagen wir es einmal so. Also die haben die Aufgabe, für die geistige Welt eigentlich diese Kräfte jetzt langsam zu entwickeln, besonders stark. Und irgendwie, muss ich sagen, habe ich das gemerkt bei unseren Aufführungen in Galjewitz, dass da, das sind natürlich noch völlig junge Impulse, die in gewisser Weise noch nichts mit sich anzufangen wissen. Aber da sind wichtige Impulse drinnen, die werden kommen. Und dann wird auf diese 6. Kulturepoche, die in der Apokalypse etwa geschildert wird als die Gemeinde von Philadelphia. Ihr wisst das vielleicht, also da gibt es in der Apokalypse wird geschildert, die 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden in Kleinasien. Mit den 7 Gemeinden, sagt aber Steiner, sind in Wahrheit die 7 Kulturepochen gemeint. Und diese Gemeinden sind nur so gewissermaßen äußere Vertreter dieser Kulturepochen, weil gewisse Elemente dort halt etwas stärker leben und daher, dass die geeigneten Menschen sind, an die man das richtet. Und die Gemeinde von Philadelphia, das ist die Gemeinde der allgemeinen Brüderliebe, die einmal kommen wird. Also ein Impuls, der namentlich besonders stark ins Wirtschaftsleben hineinkommen wird. Rudolf Steiner spricht ja auch davon, dass gerade das Wirtschaftsleben das ist, in dem die Brüderlichkeit entwickelt werden soll. Und zwar aber nicht in einer, wie soll ich sagen, so moralinsauren Art, dass man halt predigt, ihr seid doch alle Brüder und beschenkt euch alles gegenseitig oder ich weiß nicht wie. Und teilt doch alles miteinander, so ein Gesäusel wird das gar nicht sein, sondern es geht darum, einfach das Wirtschaftsleben so umzugestalten, dass einfach diese Brüderlichkeit, die darin in Wahrheit veranlagt ist und die heute schon zum Beispiel zu sehen darin ist, dass das Wirtschaftsleben nicht ohne Arbeitsteilung auskommt. Es kann eigentlich nur einer für den anderen arbeiten in Wahrheit. Die Zeit der Hauswirtschaft, wo ich alles mal selber mache, das ganze Quantel, die Schuhe und alles, und mehr brauche ich nicht. Das ist eigentlich die egoistischste Form der Wirtschaft. Ich arbeite nur für mich selbst. Und jeder macht es für sich. Wenn ich das zum Extrem führe, dann zerfällt das Wirtschaftsleben in lauter einzelne Hauswirtschaften. Und jeder ist dann dem anderen neidig, der hat mehr und der hat weniger. Über dieses Stadium sind wir lang hinaus und dazu hat durchaus eben auch die Industrialisierung beigetragen. Mit all den negativen Folgen auch. Aber eine der positiven Folgen ist, dass im Grund immer mehr im Wirtschaften der eine vom anderen abhängig ist. Ich meine, die einfachsten Dinge von irgendwelchen Lampen oder so, das kann keine einzige Firma heute in Wahrheit allein herstellen. Da brauchen x andere Firmen, die zuliefern müssen, die Rohstoffe verarbeiten und so weiter, bis das zusammenkommt. Und erst unsere elektronischen Dinger da stecken riesige Industriezweige drinnen, die zusammenarbeiten müssen. Und das wird in der Zukunft noch viel stärker werden. Und es wird einmal in der Zukunft das Konkurrenzprinzip, das heute so hoch gehalten wird. Man sagt, das ist der Motor der Wirtschaft. Durch die Konkurrenz bleiben halt die Besten über und dadurch werden die Produkte immer billiger und so. So funktioniert das halt heute noch. Aber das ist eigentlich noch der Rest so dieses Kampfes einer gegen den anderen. Also das heißt, wenn man das eigene Unternehmen noch so ein bisschen wie so eine Hauswirtschaft ansieht und sagt, unseres und gegen die anderen. Das wird mit der Zeit verschwinden, aber das muss wirklich eine praktische Umgestaltung des ganzen Wirtschaftslebens sein. Das wird nicht genügend zu predigen, seid doch alle Brüder. Also mit dem hat das gar nichts zu tun.
Also muss die Sinnhaftigkeit der Zusammenarbeit.
Richtig. Es richtig.
Anderen dabei unterstützen.
Richtig, richtig. Und wie gesagt, auf dem Weg ist es im Prinzip. Es sind halt nur die anderen, die egoistischen Impulse auch noch sehr stark da. Aber in Wahrheit, das, was heute die Wirtschaft vorwärts bringt, sind die Impulse, die in diese brüderliche Zukunft der Zusammenarbeit weisen und nicht die Konkurrenzgedanken. Die sind in Wahrheit, sind die mit ein Teil dessen, was die Wirtschaftskrisen bedeuten. Ist nicht nur das, aber es ist ein Teil dessen, was zu den Wirtschaftskrisen führt, in Wahrheit. Und je mehr man das erkennen wird, umso mehr wird sich das von selber dorthin verwandeln. Und da brauche ich überhaupt keine Moralpredigt dazu. Also mit dem hat das überhaupt nichts zu tun, das wäre völlig unrealistischer. Wenn es davon abhängt, wird es sicher nicht passieren. Es wird einfach aus der praktischen Notwendigkeit heraus passieren und das mit der Zeit die Einsicht immer mehr reift. Das heißt, mit der Zeit wird es einfach bewusster auch dann angestrebt werden. Heute ist es aus der Notwendigkeit der Sache, dass sich die Arbeitsteilung ergeben hat und sie beginnt, diese Konkurrenzsituation teilweise zu überwinden. Weil ich muss mit meinen Handelspartnern, von denen ich was brauche, zusammenarbeiten. Ich muss gewisse Informationen austauschen, weil sonst kriege ich nicht das, was ich brauche für mein Unternehmen. Ich muss ihnen gewisse Patentgeheimnisse sogar offenbaren, damit die das Richtige produzieren für mich. Weil das ist ja das große Kapital auch in den Betrieben. Was habe ich, das geistige Kapital in Wahrheit, was ich an Patenten halte in einer Firma. Und wenn ich die aber nur egoistisch für mich behalte, dann können die anderen etwas produzieren, was ich brauchen kann. Also es geht auf die Dauer nicht, sondern ich muss es teilen. Ich muss das eigentliche wertvollste Gut, nämlich das geistige Eigentum des Unternehmens, in gewisser Weise teilen mit den anderen. Also in die Richtung läuft es mit der Zeit. Aber es dauert noch, weil voll verwirklichen wird sich das in der 6. Kulturperiode. Also da haben wir noch einige Zeit vor uns.
Denn wir sind.
Naja, es wird sich schon in der 6. Zu verwirklichen beginnen. In der 7. wird dann gar nicht mehr so viel passieren. Also die 7. nennt Steiner dann die amerikanische Epoche, wird auch nichts damit zu tun haben, dass das jetzt nur Amerika ist, aber da werden gewisse Impulse, die jetzt im amerikanischen Reifen stärker herauskommen. Allerdings in der Apokalypse ist es dann die Gemeinde von Laodicea. Steiner sagt immer, das ist die laue Gemeinde. Das wird ein bisschen flau sein, da klingt das Ganze aus. Es ist so ein bisschen der 7. Schöpfungstag. Am 7. Tag ist Ruhe. Da wird man jetzt ein bisschen genießen, die Früchte dessen, was die vorhergehenden Epochen geleistet haben. Aber es wird im Grunde nichts Neues mehr sein. Es wird innerlich aber so weit reifen, dass dann wieder was ganz Neues beginnen kann. Nicht so, weil dann beginnt wieder ein großer neuer Zyklus, der sich wieder in 7 Phasen unterteilt. Allerdings ist das dann ein Zyklus, der bereits für viele Menschen bedeuten wird, dass die Entwicklung dort nicht mehr im Physischen stattfindet. Denn bereits ab dem 6. Jahrtausend, das heißt, das fällt eigentlich schon in die 6., 7. Kulturepoche hinein, wird es eben anfangen, dass Menschen ihre letzte Inkarnation auf Erden durchmachen. Äußerlich wird nicht spektakulär was auffallen, außer dass halt die Zahl der Menschen auf Erden langsam zurückgehen wird. Das wird im Übrigen schon relativ bald beginnen, dass das Bevölkerungswachstum einen gewissen Höhepunkt erreicht und dann zurückgeht. Weil heute können wir fragen, ja, wie geht denn das weiter? Immer mehr Menschen, wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, jetzt sind wir schon bei 7 Milliarden oder so in der Größenordnung. Ich meine, wenn ich schon gegangen bin, waren es noch 4 Milliarden. Also es wächst zurzeit gigantisch und es ist im Moment noch ein annähernd exponentielles Wachstum, also es beschleunigt sich sogar. Aber das wird relativ bald zu einem Ende kommen, also wir müssen nicht fürchten, dass man nicht mehr weiß, wo stellen wir überhaupt hin, auf jeden Quadratmeter stehen dann 3 Menschen oder wie soll das zugehen. Also brauchen wir keine Sorgen haben, das wird von selber zurückgehen. Einfach indem weniger Menschen geboren werden. Gerade in den westlichen Kulturländern, sogenannten westlichen, jetzt sehr unter Anführungszeichen, also in den Industrieländern vor allem, merkt man das ja schon, dass die Geburtenzahlen zurückgehen. Wo heute noch starke Zuwächse sind, sind eher also in den dritte Weltländern und so. Und das wird vorangehen. Also es wird bald die Zeit kommen, wo also eine Fortpflanzungsrate unter 2 ist. Das heißt also, unter 2 beginnt dann die Bevölkerungszahl langsam abzunehmen. In vielen westlichen Ländern sind wir schon dort. Und dass es dann oft trotzdem noch ein bisschen darüber liegt, liegt eh nur an den Zuwanderern. Also, ja, darum zur Zeit brauchen wir das sogar sehr stark, dass eine gewisse Zuwanderung aus diesen Ländern kommt, die gewisse frische Kräfte einfach auch vom körperlichen, vom leiblichen her mitbringen. Weil das Ganze hängt auch damit zusammen, dass sich natürlich die Leibesstruktur ändert. Und dass von daher auch die sozusagen natürliche Fortpflanzungsfähigkeit sinkt. Das ist heute natürlich großteils noch einfach ein kultureller Faktor, dass die Menschen zu egoistisch sind, um mehr Kinder aufzuziehen, weil das halt mühsam und teuer ist und sie sich mehr mit sich selbst beschäftigen wollen als mit den Kindern. Das ist ein Faktor, aber der zweite Faktor ist, dass die Fruchtbarkeit auch zurückgeht, weil sich die Naturkräfte erschöpfen langsam. Also dieses Liebesprinzip, das hängt zusammen mit diesen 6 Eigenschaften, mit der Gleichmut des Gefühls. Also das wird dazu führen, dass diese Gefühlskräfte, wenn man das schult, werden sie stärker und werden auch bedeuten, dass wir bewusster dann die Entwicklung in diese Richtung, zum Beispiel Richtung Brüderlichkeit hin betreiben, dass wir das also, was jetzt noch sehr unbewusst passiert, dann bewusster anstreben. Dann Nummer 4 dieser Nebenübungen besteht darin, Positivität zu entwickeln. Positivität heißt, auch in negativen Ereignissen, in negativen Dingen, die einem begegnen, den positiven Kern irgendwo zu suchen. Weil in allem Negativen gibt es irgendwo, vielleicht ganz versteckt, was Positives. Steinert bringt da oft eine persische Legende, und zwar persisch aus der Zeit des Mani irgendwo, also aus dem persischen Christentum ins Kirchenchristentum ist ja das Manichäische dann nicht aufgenommen worden, aber Mani hat ja auch die christlichen Elemente sehr stark aufgenommen, war ja der große Eingeweihter, einer der ganz Großen im Übrigen, einer der führenden Eingeweihten, also noch höher stehend etwa als Christian Rosenkreuz. Und aus dem Persischen gibt es also so eine Legende, der Christus geht also mit den Jüngern spazieren und am Wegesrand finden sie so einen verwesten Hund, also so einen krepierten Hund, der schon halb verwest ist und die Fliegen sind drauf und die Maden kriechen herum und das Ganze stinkt und das ist ein grauslicher Anblick. Und der Christus bleibt ganz bewundernd stehen davor und bewundert das schöne Gebiss des Hundes, dieses Skeletts fast dort, also dieses Leichnams, der dort ist. Also er sieht nicht das Negative, das Zerfallende, das eh bald weg sein wird, weil in, weiß nicht, zwei, drei Wochen wird das ganz verwest sein, dann liegt halt nicht mehr das Skelett da und dann kommt diese Schönheit der Form des Gebisses heraus, diese Kraft, die darin in der Form drinnen liegt, also wenn einfach sozusagen das Verwesende abgefallen ist. Das sieht er sofort auf den ersten Blick und so gilt es eigentlich, den Blick in den schrecklichsten Dingen, den Blick für das Positive zu entwickeln. Das heißt nicht, dass man sich blind machen soll für das Negative. Nicht so, ich sehe alles in Ordnung, das Negative, Augen zu und durch, ich will doch nur Freude im Leben haben, also wo ist das Positive, das ist damit nicht gemeint. Nein, sondern mitten, wenn man mittendrin steht im Negativen, es zu sehen, aber sich nicht den Blick drüben zu lassen für das Fünkchen Positive, das vielleicht auch irgendwo drinnen ist. Das zu finden, weil das nämlich im Grunde der Keim für die Zukunft ist. Da liegt der Keim für die Zukunft drinnen, in dem Positiven. Das Negative zerfällt. Aber zum Beispiel bei dem Hundegebiss, diese Formkraft, die da drinnen ist, ist ein Teil, ein reduzierter Teil der Formkraft zum Beispiel, die auch in unserem physischen Körper lebt. Also, weil die Tiere sind dadurch entstanden, sind wir beim fünften Schöpfungstag, aber mit einem kleinen Bezug. Die Tiere entstehen ja im Grunde dadurch, dass sie das Menschenwesen aus sich heraussetzt, in Wahrheit. Also ja auch die alte Frage, wo ist der Mensch in der ganzen Schöpfungsgeschichte, tritt er wirklich erst am sechsten Tag auf? Nein, in Wahrheit ist er von Anfang an schon mit dabei, aber halt noch nicht sichtbar. Erst am sechsten Schöpfungstag, den wir also nächstes Semester dann besprechen werden, da tritt er dann wirklich in die Sichtbarkeit heraus. Und zwar zunächst als seelische Gestalt, als astralische Gestalt, weil ja das alles in der Seelenwelt sich abspielt. Dort wird er erst sichtbar. Vorher steckt er eigentlich in allem drinnen. Und er wird sichtbar dadurch, dass alles das, was er sozusagen nicht brauchen kann, für seine Entwicklung aus sich herauswirft, heraussetzt. Und wenn das letztlich einmal alles draußen ist, dann plötzlich steht er vor uns, der Mensch als sichtbare Erscheinung, als seelisch sichtbare Erscheinung zunächst. Und diese Formkraft, die sich in einer reduzierten Form in dem Gebiss des Hundes zeigt, die haben wir in einer noch stärker veredelten Form, aber auch in uns. Indem wir diese Kräfte noch zurückgenommen haben. Aber das, was beim Hund zum Beispiel in diese Bildung der Schnauze hineingegangen ist, das haben wir physisch zurückgenommen, haben es aber ins Geistige hineingenommen. Das ist ein Teil der Kräfte, die wir im Geistigen drinnen haben. Und über die wir dadurch frei verfügen können. Der Hund kann das nicht. Der hat dann in seinen Instinkten drinnen. Also wenn man zum Beispiel jetzt nimmt dieses ganze Gebiss und die vorgezogene Schnauze, die ja dann auch bedingt den wunderbaren Geruchssinn des Hundes, der ein Millionmal stärker ist als unserer. Also der Hund erlebt eine ganz, ganz reiche Geruchswelt, in der er sich sicher orientieren kann, so wie wir optisch relativ reich die Welt erleben, so erlebt der Hund noch viel reicher die Geruchswelt. Das ist eine ganze differenzierte Welt für ihn. Wir spüren, ja, da riecht es gut, da stinkt es ein bisschen und viel mehr nehmen wir ja nicht wahr. Für den Hund ist das eine reich differenzierte Welt. So wie wir durch Gegenstände durchmarschieren und uns orientieren, so geht er durch Gerüche durch und orientiert sich. Wunderbar. Und wir haben das aber zurückgenommen ins Geistige und zum Beispiel gerade das hängt ja sehr stark zusammen mit unserer verstandesmäßigen Kombinationsfähigkeit. Der Spürsinn des Hundes ist unser intellektueller Spürsinn geworden, wo wir also den Dingen auf die Spur kommen, geistig jetzt, denkend auf die Spur kommen. Das sind genau dieselben Kräfte. Und der Hund hat in seiner Geruchswahrnehmung im Grunde dieselbe Intelligenz drinnen, die wir verstandesmäßig herausbringen. Und darum findet er sich da völlig sicher zurecht. Nur er kann eben diese Kombinationsfähigkeit, diese Verstandesmäßigkeit nicht trennen von den Geruchseindrücken. Wir können das trennen. Ich meine, die Geruchseindrücke sind halt ziemlich verkümmert bei uns, also was wir wahrnehmen, aber wir haben die Gesetzmäßigkeiten die Intelligenz, die darinnen wirkt, die haben wir herausgezogen und die können wir handhaben. Der Hund hat das alles in eins. Der erlebt diese intelligent geordnete Geruchswelt, wenn man so will, und findet sich dadurch zurecht. Also das muss ganz was Großartiges sein. Also sich so hineinzuleben in das, was so ein Hund erlebt, das ist gigantisch. Das ist gigantisch, ein ganz intensives, reiches Erlebnis. Nur der Hund kann nicht frei darüber verfügen, das ist der Unterschied. Also, aber in diesem Hundegebiss, in diesem Tierschädel wird eben sichtbar die Kraft, die wir herausgesogen haben. Also das ist eigentlich, war das der Keim für die Zukunft sozusagen. Da ist so das Abbild davon. Das wird darin sichtbar, wenn ich mir das anschaue. Und so gilt es eben in allem Zusammenstürzenden, in allem Verwesenden im weitesten Sinne, den Keim für die Zukunft zu finden. Das ist dieses Positive. Das ist dieses Positive. Also Positivität. Fünftes, Unvoreingenommenheit. Vorurteilslosigkeit. Steiner nennt es manchmal anders, manchmal heißt da dieser Punkt 4 mit Positivität, Unvoreingenommenheit. Aber vom Kern ist es das, was ich geschildert habe. In dem Sinn, wie ich es jetzt meine, Unvoreingenommenheit, Vorurteilslosigkeit bedeutet, nicht gleich, wenn ich irgendetwas höre, zu sagen, das ist ein Blödsinn, weil das passt mit dem, was ich gelernt habe in der Schule oder was ich im Leben erfahren habe, nicht zusammen. Du, der Stephansdom steht jetzt in einem Winkel von 45 Grad. Dann würde man sagen, es ist erstens physikalisch unmöglich, ist ein Blödsinn. Man soll innerlich so weit frei sein, dass man sagt, gut, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es nicht nachgeprüft, warum könnte es nicht auch sein? Vielleicht sind alle physikalischen Gesetze über den Haufen geworfen, keine Ahnung. Ich glaube es weder, noch glaube ich es nicht, sondern ich halte mich einmal frei, bis ich eine Möglichkeit finde, es zu verifizieren. Das heißt, auch dem unwahrscheinlich scheinendsten und das, was alle meinen Vorkenntnissen widerspricht, gegenüber trotzdem offen gegenüberzutreten. Offen und frei. Das heißt nicht auch wieder, eben wie gesagt, das gleich im blinden Glauben anzunehmen. Das wäre auch falsch. Also wenn man könnte es dann so missverstehen, zu sagen, gut, also Steiner schildert Anthroposophie, schildert Geisteswissenschaft. In den meisten Dingen scheint das zumindest dem, was man in der Schule gelernt hat, zu widersprechen. Oder es ist zumindest auf den ersten Blick nicht in Einklang zu bringen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, es ist ein Blödsinn. Oder ich sage, weil ich mich begeistere fürs Geist. Ich nehme das an. Der Steiner hat es gesagt, ich glaube es. Ich vorstellen kann ich mir es zwar nicht, aber wenn es er sagt, wird es schon stimmen. Beides ist falsch. Ich muss offen sein. Einfach offen sein und sagen, ich warte bis zu dem Moment, wo ich mir selbst ein Urteil bilden kann. Und ich urteile nicht vorher, weder in der einen noch in der anderen Richtung, bevor ich mir ein eigenes Urteil bilden kann. Das heißt, ich muss probeweise alles das, was ich in der Schule gelernt habe, sagen, ich stelle es beiseite. Hab das gelernt, ja, ist so, aber im Moment ziehe ich es nicht heran zur Beurteilung, sondern ich sage, es könnte auch alles ganz anders sein. Und im Prinzip ist unsere ganze moderne Wissenschaft, unser ganzes modernes Denken, was in der Praxis auch durchaus angebracht ist, aber fürs Geistige nicht angebracht ist, beruht auf Vorurteilen. Wir beurteilen alles auf Basis dessen, was wir gelernt haben. Nachdem entscheiden wir, ob was vernünftig ist oder unvernünftig ist. Und eigentlich, wenn ich mich auf den geistigen Standpunkt stelle, muss ich mich immer auf den Nullpunkt stellen wieder. Muss ich immer wieder bereit sein, mich auf den Nullpunkt zu stellen. Und zu sagen, ich nehme zur Kenntnis, man hat bis jetzt das und das darüber gedacht und herausgefunden, in Ordnung. Aber vielleicht kann es auch ganz anders sein. Und ich muss sozusagen, wenn ich geistig die Dinge betrachte, immer wieder von Null beginnen. Im Grunde auch im Anthroposophischen. Auch da kann es nicht so laufen, dass ich sage, so, jetzt habe ich endlich die 350 Bände gelesen von Steiners Gesamtausgabe. Jetzt weiß ich, was Steiner gesagt hat. Es ist eh schwer, sich das zu merken. Merkt man sich sowieso nicht, weil man sich gerade die geisteswissenschaftlichen Wahrheiten noch schlechter merkt als was Äußeres. Und schon äußerlich 350 Bände von irgendwas merkt man sich nicht leicht. Im Geisteswissenschaftlichen geht es gar nicht. Also ich muss bereit sein, auch dem gegenüber immer wieder mich auf den Nullpunkt zu stellen. Nicht zu sagen, was hat denn Steiner da gesagt? Jetzt soll ich das beurteilen, wo steht denn was bei Steiner war? Gibt es mir geschwind ein Inhaltsverzeichnis? Schlagen wir geschwind nach, was hat er denn gesagt? Ah, Steiner hat das gesagt, ich beurteile das jetzt so. Nein, man muss den Mut haben, sie auch auf den Nullpunkt zu stellen. Man muss sagen, ich habe mich durch das Studium der Geisteswissenschaft geschult innerlich, aber ich benutze jetzt nicht das, was ich in meinem Gedächtnis behalten habe, sondern was ich mir als Fähigkeit erworben habe. Und mit der beurteile ich sie jetzt einmal von Null aus. Selbst wenn man sicher wird, werden, wenn man sie länger beschäftigt haben, werden einem alle möglichen Sachen einfallen, die Steiner gesagt hat, aber trotzdem. Ich stelle auf die eine Seite, was die äußere Naturwissenschaft sagt, stelle ich auf die andere Seite und ich stehe dazwischen, auf Null. Und sage, mit dem Null bilde ich mir jetzt ein Urteil darüber. Und vergleiche es dann mit den anderen, mit beiden Seiten, durchaus mit beiden Seiten. Sage, ist das, was da bei mir rauskommt, stimmt das irgendwie mit Steiner überein? Stimmt das irgendwie mit der äußeren Wissenschaft überein? Das kann man ja ohne weiteres vergleichen und dann wäre vielleicht feststellen, aha, na, das stimmt ja gar nicht überein mit dem, was der Steiner sagt. Und mit dem, was die Naturwissenschaft sagt, stimmt es auch nicht überein. Dann muss ich mir halt mit mir zur Rate gehen und schauen, habe ich mich geirrt? Kann ja ohne weiteres sein, dass ich ein Fehlurteil getroffen habe. Oder habe ich vielleicht die Sache von einem anderen Standpunkt aus betrachtet? Könnte auch sein. Also man hat es nicht leicht. Aber man wird irgendwann mit der Zeit so weit kommen, und darum ist das auch eine sehr späte Stufe jetzt, die fünfte nämlich, von 6 möglichen Stufen, so weit kommen, dass man aus dem eigenen Ich durch Inspiration, durch Intuition, aus dem Geistigen heraus die Gewissheit bekommt, ob das richtig ist oder nicht richtig ist, ob das ein möglicher Standpunkt ist oder nicht. Weil man muss denken, man kann alle Dinge, wenn man sie geistig betrachtet, von sehr verschiedenen Seiten betrachten. Man merkt das ja bei Steiner selber, wenn man die verschiedenen Vortragszyklen zusammenschaut, sieht man einmal schildert das von der Seite anders, man sagt, das glatte Gegenteil davon. Wenn man nur so einzelne Sätze herausnimmt und die nebeneinander stellt, müsste ich sagen, er widerspricht sich komplett. Es ist fast oft wortgleich das Ersatz drinnen, der in einem anderen Vortragszyklus genau das Gegenteil steht. Aus dem Zusammenhang wird aber dann schon klar, dass das von einer ganz anderen Seite betrachtet ist. Und dann sieht die Sache eben auch anders aus. Das ist teilweise sogar die Problematik der heutigen äußeren Wissenschaft, dass sie sich oft nicht genügend bewusst ist des Standpunktes, von dem sie aus die Dinge betrachtet. Sondern der Standpunkt ist so eine relativ unbewusste Voraussetzung. Also, Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheoretiker versuchen zwar das irgendwie ein bisschen näher zu definieren, aber in Wahrheit herrscht teilweise eine gewisse Unbewusstheit darüber, von welchem Standpunkt aus die Dinge betrachtet sind. Von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet sind die Dinge zweifellos richtig, sonst hätte sie auch in der Technik und so nicht funktionieren. Also das ist ja nicht falsch. Nur man müsste dazu sagen, welcher Standpunkt, von welcher Ecke aus das gesehen ist. Wenn ich das jetzt verallgemeinern will und darauf zum Beispiel ein ganzes Weltbild oder Menschenbild bauen will, dann wird es grundfalsch. Dann wird es grundfalsch, weil dann gehe ich nur von einer Einseitigkeit aus und erkenne nicht, dass es eine Einseitigkeit ist. Denn schon um etwa das Leben zu verstehen, das heißt für die Biologie wird das dann schon mal sehr interessant oder auch für die Biochemie oder so, erreicht dieser Standpunkt, von dem heute die Naturwissenschaft wie selbstverständlich die Welt betrachtet, reicht dieser Punkt nicht, sondern müsste ein Schritt dann weitergehen und den Standpunkt etwas ändern und aus einer anderen Perspektive die Sachen betrachten. Dann werden auch neue Dinge ins Blickfeld kommen. Und Steiner spricht ja zum Beispiel von diesen 12 grundlegenden Weltanschauungen, die es gibt. Wie man die jetzt nennt, das ist gar nicht so wichtig, aber es geht darum, dass man damit eigentlich in einen Kreis herumgeht. Und der materialistische Standpunkt ist ein möglicher, durchaus einseitig richtiger Standpunkt. Wenn ich den Tisch hernehme und mich darum kümmern, wie wir da einen Tisch zusammenbasteln und das Material bearbeite, ist der materialistische Standpunkt sehr angebracht. Vielleicht sollte dann noch ein geistiger Standpunkt dazukommen, welches Holz nehme ich, welche geistige Kraft steckt dahinter, das wird vielleicht eine Rolle spielen. Aus welchem Holz mache ich einen Sessel, aus welchem mache ich einen Schreibtisch, aus welchem mache ich ein Schlafzimmer günstigerweise, welches Material nehme ich da, wird eine Rolle spielen. Aber rein praktisch, um den Tisch, das Bett oder den Kasten zusammenzubauen, brauche ich eigentlich nichts anderes als einen handfesten materialistischen Standpunkt. Da muss ich, und zwar wirklich bis in die Hände hinein, das muss ich dann praktisch handhaben können. Also ganz klotzmaterialistisch, das reicht vollkommen. Wenn ich da nur ins Esoterische schwebe und was im Holz für Kräfte wirken, aus dem allein wird noch kein Tisch werden. Das mag nette Einsichten über die geistigen Kräfte geben, die in den Holzsorten sind, aber es wird mir nicht helfen, dass da ein Tisch wird. Oder ein Sessel oder sonst was. Es wird ein Push sein. Ich setze mich drauf und das Ding bricht zusammen. Weil ich es nicht gescheit geleimt habe oder sonst was. Also, es hat alles seine Richtigkeit, aber es gehört Bewusstsein dazu, welcher Standpunkt es ist. Und Vorurteilslosigkeit im Sinne dieses fünften Punktes heißt, ich lerne mich frei zu bewegen. Ich bin nicht gebannt an den Standpunkt, in den ich zufällig durch meine Erziehung und Schulbildung hineingewachsen bin, sondern sage, es ist einer der möglichen Standpunkte und es gibt viele andere noch. Ich kann den ganzen Kreis durchgehen sozusagen.
Benutze sie alle, richtig.
Dann wird das Denken immer lebendiger werden. Weil wenn ich es nur einseitig betrachte, dann habe ich immer einseitiges Denken. Das ist zwar vielleicht sehr gut, präzise ausgebildet, aber ganz einseitig und steif und unlebendig. Wenn ich lerne, von verschiedenen Standpunkten zu betrachten, dann wird das Denken lebendig, was Auswirkungen hat bis hinein in unsere physische Leiblichkeit, weil das Denken namentlich sehr stark an der Gehirnstruktur arbeitet, also an den Nervenverbindungen, das öfter schon besprochen. Zwar entstehen keine neuen Nervenzellen, im Gegenteil, die werden immer weniger im Laufe des Lebens. Also das beginnt so etwa mit der Pubertät, spätestens beginnen die Gehirnzellen abzusterben. Jeden Tag Zehntausende, also ist eine ganze Menge. Da zerbröckelt es oben. Das oben ist ein Gebäude, das bröckelt. Und wir haben keine Möglichkeit, das aufzuhalten. Da leise rieselt der Kalk oder so. Also das ist ein Gemäuer da oben, das seine besten Tage hinter sich hat. Also fängt frühzeitig an. Schon lang vor der Matura fängt es an zu bröckeln da oben. Schaurig, nicht wahr? Und trotzdem lernen wir damit auszukommen. Schon das ist etwas, was das Ich eben mit der Zeit lernen muss, mit immer weniger da oben auszukommen, ist ein Weg der Vergeistigung. Denn wir lernen mit immer weniger Gehirnmasse im Grunde auszukommen, wobei es gar nicht so das äußere Gewicht ist, da merkt man es am wenigsten, aber die Zellen sterben halt ab. Und bleiben immer noch genug, über keine Sorge. Also es ist nicht so, dass dann nur so ein kleines Ding da drin ist, sondern mehr Zettelhirn. Ich meine, bei manchen kennt man es hier und da glauben, aber...
Der Vogel bleibt doch über.
Ja, genau, der kann sich ausbreiten. Lämmergeier. Ja, aber was sich ändert, an was wir ein Leben lang arbeiten, ist die Verbindungen der Nervenzellen untereinander. Die sind ja alle miteinander verbunden. Von jedem dieser Nervenkörper gehen, gibt es eine lange Faser, die, die ja echt ein bisschen den Hirnstamm und weiter noch hinein. Aber dann hat es aber auch noch so viele, viele kleine Dendriten, die ausgehen nach allen Richtungen und die wieder zu anderen Nervenzellen hingehen. Und so entsteht ein ganzes Netz, ist ja ein richtiges Spinnengewebe da oben. Also wir spinnen ja wirklich den ganzen Tag. Das sind schon richtige Spinner. Und das wirklich im wörtlichen Sinn, weil wir täglich spinnen an diesen Nervenverbindungen. Und namentlich, wenn wir aber jetzt gewisse Gedankengänge immer wieder jeden Tag routinemäßig durchdenken, festigen sich natürlich gewisse Verbindungen. Weil die doch also entsprechen gewissen Gehirnstrukturen. Und da werden halt sehr feste Verbindungen gebildet. Was letztlich zu einer sehr starken Versteifung des Gehirns führt. Weil je mehr solche Verbindungen fest ausgebildet sind, ausgetretene Bahnen sind, umso leichter, umso automatischer denken wir in die Richtung. Der Ariman fördert das sehr. Ja, ja, tut er. Weil der will das. Der will uns eigentlich zu Intelligenzautomaten machen, könnte man sagen. Und das geht ein bisschen in die Physis hinein, dass ausgetretene Nervenbahnen entstehen, sozusagen fixe Verbindungen, da läuft das Denken fast wie von selber ab. Wir können gar nicht mehr anders denken. In der Technik mag das dann recht praktisch sein, weil es dann das sehr leicht fällt, gewisse Gedankengänge immer wieder durchzudenken, brauche ich gar nicht mehr mit dem Ich dabei sein, das läuft von selber. Das läuft ganz von selber. Aber nur wir werden damit sehr steif im Denken. Links und rechts davon spielt sie nicht mehr sehr wenig ab. Weil es wird sehr mühsam, gegen diese festen Verbindungen anzukämpfen. Weil eigentlich müssen wir, wenn wir anders denken wollen, zuerst einmal diese Verbindungen wieder auflösen und neue schaffen. Wer also lebendig denkt, wer den ganzen Kreis der möglichen Standpunkte durchgeht, der macht eigentlich jeden Tag, bildet er solche Verbindungen, löst sie wieder auf, bildet sie, löst sie wieder auf, bildet sie in einer anderen Weise und so weiter. Das heißt, in dem ganzen Gehirn wurlt's drinnen. Ja, wenn man das Gefühl bekommt fürs lebendige Denken und wenn so erste, ich will gar nicht sagen hellsichtige Wahrnehmung, aber so eine erste ahnende Wahrnehmung des Geistigen beginnt, dann beginnt man die nämlich gerade im Denkerleben zu spüren. Und Steiner schildert das oft so schön und das ist auch wirklich so. Man hat das Gefühl, wie wenn man mit dem Kopf in einen Ameisenhaufen steckt. Da fängt es zu wurdeln und zu kribbeln an und alles ist in Bewegung irgendwo. Nichts ist fest, sondern alles ist in lebendiger Bewegung. Und man muss dann teilweise sogar darum kämpfen, natürlich, trotzdem braucht man wieder gewisse feste Strukturen. Man muss die Fähigkeit, die darf man nicht verlieren, auch feste Strukturen zu bilden, weil sonst wird es zu lebendig, das ist auch gefahren, dann kann ich gar nichts mehr fassen. Weil dann finde ich keinen einzigen Standpunkt mehr, dann rase ich nur alle immer durch und komme gar nicht dazu, irgendeinen bewusst einmal tiefer zu erfassen. Also ich muss auch die Fähigkeit haben, neben dem Herumgehen auch die Fähigkeit zu haben, auf einem oder anderen eine gewisse Zeit lang verweilen zu können und den wirklich intensiv genug zu durchdringen. Und ich muss aber gleich wieder die Möglichkeit haben, wenn es notwendig ist, ihn zu verlassen und an einer anderen Stelle mich zu begeben. Das ist die Kunst, also beides zu haben. Ganz lebendig ins bildhafte Denken zum Beispiel auch hineinzugehen, also gerade wenn man diese Beweglichkeit im Denken sich erwirbt, dann wird das Denken auch immer bildhafter, kommt dann langsam immer mehr an die Imagination heran. Ich muss aber genauso die Fähigkeit haben, ganz nüchtern das Denken sozusagen ans Kreuz zu schlagen und diese ganz klare Figur herzustellen, die sich im Kreuz symbolisiert, also was ganz was Starres, nicht? Weil mit diesen rechten Winkeln da im Kreuz, das symbolisiert gerade dieses Erstarren drinnen. Ich muss auch diese Fähigkeit haben, einen Gedanken ganz klar kristallisieren zu lassen. Ganz, von mir aus bis in eine Definition hinein. Steiner wettert ja so oft gegen Definitionen, weil sie dem Geistigen nicht gerecht werden, und das ist auch richtig. Aber ich muss trotzdem die Fähigkeit haben, sie bilden zu können und einen Gedanken ganz klar reißen zu können, einen Begriff bilden zu können, der sich ganz klar abgrenzt von allem anderen. Das, weil es ist gar nicht so leicht, wenn man anfängt, über die Dinge näher nachzudenken, je genauer man nachdenkt, desto mehr weiß man eigentlich nicht, wie soll ich es jetzt wirklich nehmen. Ist es jetzt das oder ist es schon wieder was anderes, weil sich jeder Begriff für einen anderen anschließt und das sehr leicht dann wieder ins andere verschwimmt. Der Augustinus sagt es so schön in seinen Bekenntnissen, wo er über die Zeit spricht. Solange ich über die Zeit nicht nachdenke, weiß ich, was sie ist. In dem Moment, wo ich anfange, darüber nachzudenken, kenne ich mich eigentlich hinten und vorne nicht mehr aus. Was ist die Zeit eigentlich? Und aus dem Gedanken entwickelt er dann das ganze Buch im Grunde heraus, also bis er zur Herrlichkeit Gottes und so weiter kommt, dann endet er dann schließlich. Aber also in dem Moment, wo man anfängt, wird es also zunächst einmal grimmig. Also es ist gar nicht so einfach. Das heißt, diese Fähigkeit, auch den Gedanken in den Begriff hineinsterben zu lassen, auch diese Fähigkeit darf man nicht verlieren. Man muss aber gleich wieder die Fähigkeit haben, ihn auferstehen zu lassen und dass dieser Fessel zu befreien. Aber ihn hineinsterben zu lassen in diese Form, in diese Kreuzesform hinein, heißt eben auch alles das, was durch die Entwicklung, die uns vorangegangen ist, also das, was von den Müttern kommt, was von den alten Entwicklungsstufen kommt, was da an reicher Gesetzmäßigkeit, an reichen Strukturen sich herein und Gesetzmäßigkeiten sich gebildet hat, bis unsere Zeit, das muss ich einmal bis zum festen Begriff sterben lassen. Dann habe ich das Kreuz. Dann habe ich das Kreuz. Dann beginnt die Auferstehung. Dann muss ich anfangen mit der Auferstehung sozusagen. Das heißt, im Denken so lebendig werden, dass alles das, was Ergebnis des Alten ist, aufgelöst wird und etwas Neues entstehen kann. Etwas Neues, wo jetzt das schöpferische Ich drinnen ist und seine Spuren dem einprägt. Das heißt, wo etwas entsteht, was nicht aus der Vergangenheit stammt. Denn alles, was aus der Vergangenheit stammt, ist verurteilt im Grunde zu diesem Kreuz zu werden. Zu diesem schwarzen Kreuz, wie wir es dann auch in der Rosenkreuz-Meditation haben. Da ist ja dieses schwarze Kreuz drinnen. Dieses schwarze Kreuz ist unter anderem ein Symbol für alles das, was aus der Vergangenheit kommt. Was von den Göttern in der Vergangenheit geschaffen wurde, was in der Vergangenheit sehr lebendig war, und das bezieht mit ein alles das, was durch die Elohim noch während der Erdentwicklung geschaffen wurde, bis zu dem Moment, wo der Mensch auftritt. Bis dahin ist das alles im Grunde verurteilt, zu diesem schwarzen Kreuz zu werden. Das ist alles die Vergangenheit in der Form, wenn sie nicht durch neue geistige Impulse, die aber jetzt durch das Ich hereinkommen, verwandelt werden, einfach abfallen als etwas Totes. Das wird das Tote sein. Das heißt, das ist zwar die Vergangenheit, aus der wir herausgeboren wurden, ex deo nascimur, wie es im Rosenkreuzer Spruch heißt, das bezieht sich aber alles auf das, was in letzter Konsequenz zum Kreuz wird. Das ist das Kreuz, und dass wir geschlagen sind, und dass unser Ich geschlagen wird zunächst einmal. Und wenn es dann weiter heißt im Rosenkreuzer Spruch, in Christo morimur, in den Christus hinein sterben wir, mit dem Christus sterben wir hinein, ist das aber der Weg, dieses Abgestorbene zur Auferstehung hinzuführen. Das gehört nämlich dazu. In Christo morimur heißt auch, aus diesem Sterben wird neu geboren, und zwar wir werden geboren daraus eben in unserem Ich, mit unserem Ich. Darum heißt dann per Spiritus Sanctum Revivissimus. Durch den Heiligen Geist werden wir wiederbelebt. Der Heilige Geist ist aber dann nichts anderes als dieses Geistige, das durch das Tor des Ich hereinkommt. Das ist es letztlich. Und dadurch entstehen dann die Kräfte des Geist selbst. Das ist das Geist selbst, von dem die Maria da zum Beispiel spricht, meine Art, das Geist selbst zu leben. Dieses Geist selbst ist etwas, was heute bei den meisten Menschen noch zum größten Teil im Schoß der geistigen Welt drinnen ist, also Bestandteil der geistigen Welt, das heißt im Grunde noch nicht wirklich individualisiert ist. Aber das holen wir, wir können es auch als unser höheres Selbst bezeichnen, aber das ist eben noch im Schoß der geistigen Welt. Und die geistige Entwicklung besteht darin, dass wir das oder etwas davon durch das Tor unseres Ich hereintragen. Und dann wird es unseres. Dadurch verwandeln wir das Astralische zum Beispiel, das aus der Vergangenheit gekommen sind. Also das ist das Erste, was wir verwandeln können. Das Astralische, das Teil wird aber des Schwarzen Kreuzes. Nicht? Weil das Schwarze Kreuz ist in Wahrheit nicht nur das Physische, sondern das ist das Absterbende Ätherische, das ist das Absterbende, im Egoismus sich verhärtende Astralische. Denn das Astralische, das heißt das Seelenstoffliche, wenn man so will, das ja gerade in der Schöpfungsgeschichte geschildert wird, das hat die ganz starke Tendenz, sich im Egoismus zu verhärten. Und wenn dieser Endpunkt erreicht wird, dann würde die ganze Seelenwelt zerfallen in lauter einzelne kleine Seelenwelten, die aber in sich völlig verschlossen sind und mit den anderen nichts zu tun haben. Und damit würde sich in Wahrheit das Seelische selbst vernichten, weil es dann überhaupt keinen Zugang mehr zu einer schöpferischen geistigen Quelle hätte. Es würde sich ganz in sich selbst einschließen und darin vertrocknen. Vertrocknen erst. Nix?
Also,
genau. Also, das ist ein gewaltiger Prozess, also man muss das denken, was die Götter in der Vergangenheit geschaffen haben, ist verurteilt dazu abzusterben, auf allen Ebenen, im Physischen, im Lebendigen und im Seelischen. Alles das wird erstarren. Und der entscheidende Umschwung ist im Grunde gegeben worden mit dem Mysterium von Golgatha. Ab da, ab dem Zeitpunkt ist die Möglichkeit, dass das Ich wirklich bewusst das Tor öffnen kann und neue Kräfte hereinholen kann. Und in individualisierter Form hereinbringt. Und das ist eben auch das, was hinter diesem Rosenkreuz-Symbol steht. Denn was ist dieses Rosenkreuz-Symbol? Das passt jetzt gut also hinein, wo wir jetzt mit diesen sechs Eigenschaften sprechen. Also fünf sind wir durch. Die sechste Eigenschaft können wir jetzt auch noch dazu erwähnen, alle diese fünf, die wir bisher besprochen haben, ins harmonische Gleichgewicht zu bringen. Also Gedankenkontrolle, Initiative des Handelns, Gleichmut des Gefühls, Positivität, Vorurteilslosigkeit, alle diese fünf ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, damit arbeite ich bereits daran, dieses Geist selbst zu individualisieren, wirklich hereinzuholen. Das ist die Vorbedingung dazu. Und wobei also diese Stufe Gleichmut des Gefühls eben für unsere Zeit eine ganz besonders wichtige und ganz besonders schwierige ist. Und insofern sehr stark mit diesen sechs Nebenübungen zusammenhängt, weil diese sechs Nebenübungen zugleich auch erwecken die Kräfte des Herzchakras, die zwölfblättrige Lotusblume. Zwölfblättrig, sechs der Blätter wurden in der Vergangenheit bereits entwickelt oder entfaltet, heute müssen wir sechs neue dazu entfalten, zum Leuchten bringen und das Ganze in Bewegung bringen. Das sind also gerade die Kräfte der Mitte und mit der Mitte hängen eben sehr stark auch diese Gefühlskräfte zusammen. Also Gott, der Herr ist diese Übung Gleichmut des Gefühls, die Übung der Mitte, die Übung, die in die Zukunft geht und auch bereits hinüberweist in die sechste Epoche, also in diese slawische Kulturepoche. Da wird nämlich dieses Zentrum sehr stark ausgebildet werden müssen. Dann wird sich diese Brüderlichkeit auch sehr viel stärker entwickeln. Und mit noch etwas hängt es zusammen, was wir im letzten Vortrag angesprochen haben, bevor ich jetzt ganz auf das Rosenkreuz dann noch eingehe. Wir haben bezüglich des Kreuzsymbols im letzten Vortrag auch von einer etwas merkwürdigen Form des Kreuzes gesprochen, nämlich von der Swastika, vom Hakenkreuz, das es ja in verschiedener Form gibt, weil es in Bewegung zu denken ist. Eigentlich die Swastika ist ja ursprünglich ein Symbol für die Lotusblumen, für die Hellseherorgane, das heißt für Organe im Seelischen, wobei Blumen und Organ und so natürlich ein sehr sinnbildlicher Begriff ist, weil im Seelischen, man darf sich das nicht jetzt vorstellen, da blüht irgendwas, irgendeine Rose plötzlich raus oder so, es ist ein Bild dafür. Nur wir können es uns halt so schwer vorstellen, wir müssen halt Sinnbilder gebrauchen dafür. Und das Bild der Blume von etwas lebendig sich entfaltendem ist sehr gut geeignet. Aber es ist etwas Seelisches, das heißt, es besteht eigentlich in Form bestimmter Seelentätigkeiten, das ganz bestimmte Seelentätigkeiten und eben mit dem Herzlotus, mit dem zwölfblättrigen Herzlotus verbunden sind eben sehr stark diese sechs Nebenübungen auch. Das sind die Tätigkeiten, wenn man die macht, dann, wenn die zur Selbstverständlichkeit geworden sind, dann fängt sie die zu bewegen an. Und zwar im Uhrzeigersinn. Dann beginnt sie zu, ja, im Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn heißt jetzt auch nichts anderes, als dass es bedeutet, in der Richtung der Entwicklung in die Zukunft hin. Das bedeutet es eigentlich. Man darf es jetzt auch nicht vorstellen, jetzt tickt da irgendein Zeiger da drinnen. Obwohl es, wenn man es in der Imagination erlebt, vielleicht sogar sich so zeigt. Aber das ist trotzdem nichts anderes als ein sehr lebendiges Symbol. Also es ist da kein Wecker drin, der tickt. Auch keine Blumenuhr oder sowas. Aber irgendwie muss man es halt in ein Bild fassen. Also es ist trotzdem also richtig und wichtig, es in diese bildhafte Vorstellung zu fassen, also in diese Imagination, es sich nicht nur so trocken abstrakt vorzustellen. Also je bildhafter man es erlebt, desto besser ist es, nur muss man sich bewusst sein, das ist noch nicht die Wahrheit sozusagen. Die Wahrheit entsteht dann, wenn das Bild sich beginnt von selber zu verändern und was anderes daraus wird. Das entsteht dann im Zuge der Imagination. Dann ist es erst wirklich Ausdruck des Geistigen oder Seelischen, das hineinspricht. Gut, also diese Swastika, dieses Hakenkreuz. Das Hakenkreuz, ich habe das letzte Mal gesprochen, das die Nazis verwendet haben als Symbol, das hat eben gerade den Gegenuhrzeigersinn, die Drehung im Gegenuhrzeigersinn drinnen. Das heißt, da ist der Impuls ganz stark drinnen, ganz instinktiv, also es war nicht bewusst. Im Grunde unter Handhabung gewisser okkulter Kräfte das Rad der Zeit zurückzudrehen, also die Entwicklung zurückzuschrauben, zu alten Kräften zurückzukehren. Das ist eigentlich das, was drinnen ist. Also da sind sehr starke arimanische Impulse drinnen gewesen, natürlich auch luziferische, aber führend arimanische, teilweise auch asurische Impulse, die das Rad ganz zurückdrehen wollen. Und zurückdrehen wollen an einen Zeitpunkt, in dem dieses Swastika einmal war oder in dem diese Lotusblumen überhaupt einmal waren, in der Vergangenheit nämlich, waren sie auch bewegt, waren sie auch leuchtend, aber sie haben sich gegen den Uhrzeigersinn gedreht sozusagen. Weil sie immer den Rückblick gehabt haben auf die Vergangenheit. Sie haben geschöpft aus der Vergangenheit. Alle Weisheit auch, zum Beispiel noch in der urindischen Kultur, in der urpersischen Kultur, schöpft sehr stark aus der Vergangenheit. Also aus dem, was von den Müttern kommt, in Wahrheit. Weil durch das Ich die neuen Kräfte noch nicht hereinkommt. Das wäre nicht möglich gewesen. Daher alle alten Einweihungen bestehen darin, was so als erster Ansatz des Ich da ist, in der Einweihung auszuschalten. Das Ich muss zur Seite treten, weil das nur stören würde. Das ist ganz stark drinnen. Ist sogar noch drinnen, eben in der alten Form des Buddhismus, der aber teilweise heute auch noch dann betrieben wird und so ganz ist es in den gegenwärtigen buddhistischen Lehren halt nicht klar. Und darum ist sogar sehr stark drinnen, Buddhismus sagt ja in der alten Form sehr stark, also das Ich ist eine Illusion und alles zielt darauf hin, überwindet die Illusion dieses Ich. Das muss weg. Und wenn ich das also wirklich wörtlich so nehme im alten Sinne, dann wäre das also eine ganz verkehrte Entwicklung. Ich sage das deswegen auch, weil heute die Beschäftigung mit dem Buddhismus durchaus auch sehr, sehr modern ist. Also weil viele Menschen zwar was Geistiges suchen, aber mit der Kirche sind sie unzufrieden, weil da merken sie schon gar nichts Geistiges drin. Das ist Dogma, 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 Dogma und sonst nicht viel. Und über die wirklichen geistigen Hintergründe erfährt man nicht viel. Also wendet man sich anderen Strömungen zu, und zum Beispiel also Buddhismus, Zen-Buddhismus und weiß Gott was alles. Und vieles davon, was betrieben wird, nicht alles, möchte ich auch dazu sagen, nicht alles, aber vieles, was in die Richtung betrieben wird, geht auf die alten Kräfte zurück. Und dann predigt man also Ausschaltung des Ich, und das ist falsch. Ich meine, Ausschaltung des Ego, des Egoismus ist richtig, aber Ausschaltung des Ich ist heute nicht richtig. Das heißt nicht, dass sich der Buddha geirrt hat. Wenn er sagt, also, du sollst ja eingehen in das Nirvana, das große Verlöschen oder was. Ja, dort kommt das eigentliche Ich in Wahrheit her. Haben wir auch schon öfter besprochen. Nämlich von dort, wo es eigentlich nichts mehr gibt, aber wie der Faust so schön sagt, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden, dort ist die eigentliche Quelle. Also das heißt, wenn du im Sinne Buddhas in das Nirvana eingehst, dann holst erst recht von dort die Ich-Kräfte herunter. Das ist der nächste Schritt. Nur die Lehre, die er damals, als er auf Erden verkörpert war, gegeben hat, ging also bis zu dem Punkt, einmal suche überhaupt das Nirvana. Also diese Quelle. Und jetzt in nachchristlicher Zeit können wir dazu sagen, und gut, und von dort holen wir eigentlich die Kräfte herein, die unser Ich ausmachen, durch die wir neue Impulse hereinholen sollen. Gerade von dort. Das ist also die zweite Hälfte des Buddhismus, die in die Zukunft führt und die vielfach noch nicht geschrieben ist. Wobei Steiner ja dann in gewisser Weise sagt, dass aber im Lukas-Evangelium der Ansatz drinnen ist, einen Buddhismus der Zukunft zu entwickeln. Und das wird sehr wichtig werden. Eben in Wahrheit auch etwa die Lehren des achtgliedrigen Pfades werden sehr wichtig werden für die Zukunft. Heute in einer etwas modifizierten Form. Also dieser achtgliedrige Pfad, den Buddha gelernt hat, als jetzt ist er anders. Genau. Der Ariman mischt sich ein. Ich denke, sie verflixt doch einmal, was tut denn da? Hat er eh keine Chance. Also, das werden sehr wichtige Kräfte sein. Dieser achtgliedrige Pfad im Übrigen hängt zusammen dann mit der Entwicklung des Kehlkopfchakras, also was hier liegt, der zum Beispiel sehr stark zusammenhängt mit den Kräften der Sprache. Im Spannungsfeld beider wirkt die Musik zum Beispiel sehr stark zwischen diesen beiden. Also die beiden werden für die Zukunft sehr wichtig sein und die Musik, wenn wir gerade dabei sind, hat noch eine große Entwicklung vor sich, ist eigentlich eine Kraft, oder die Kraft fast schlechthin, die in diese sechste Kulturepoche tragen wird. Und sie wird die Aufgabe haben, diese alten Kräfte umzuwandeln oder offen zu machen für die Umwandlung durch das, was durch das Ich hineinkommt. Diese alten Kräfte in ihrer höchsten, intensivsten Form ruhen sie heute zum größten Teil im Wurzelchakra. Das ist das unterste Chakra. Diese Kräfte, wenn man sie vorzeitig und in unreifer Form entwickelt, können fürchterliche Vernichtungskräfte sein, die den Menschen also total in eine falsche, geradezu schwarzmagische Richtung bringen können. Das sind die Kräfte, die die alten Inder genannt haben, die Kundalini-Kräfte, die Kundalini-Schlange, die heute in, wie man sagt, in 3,5 Windungen eingerollt da unten im Wurzelchakra liegt. Diese 3,5 Windungen, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, es ist nicht zufällig, dass es 3,5 sind. Diese 3 Windungen entsprechen den 3 alten planetarischen Entwicklungen und der Hälfte der Erdentwicklung. Und wir werden jetzt das Ganze eigentlich ausrollen. Es hat sich eingerollt und wir sollen es jetzt wieder aufrollen. Also es wird sich durch die Geistesschulung auch diese Kundalini-Schlange erheben. Wir müssen also, habe ich auch das letzte Mal schon kurz angedeutet, Schlangenbeschwörer werden. Die Schlangenbeschwörer, die äußerlich da sind, das ist natürlich eine Zirkusnummer. Aber seinen Ursprung hat es davon, dass wir in uns durch die harmonisierenden Kräfte der Musik, in die aber die Kräfte hineinkommen, die jetzt aus dem Ich stammen, die durch das Tor des Ich hereinkommen. Das heißt, die etwas zu tun haben mit der Musik, die, naja, im Grunde so richtig eigentlich erst begonnen hat mit der Neuzeit. Also erst mit der Neuzeit, also mit, auch wenn man jetzt schon in die atonale Musik und das hineingeht, aber die große Entwicklung war ja wirklich diese ganzen, den ganzen Tierkreis, also mit den 12 Tönen hereinzubringen, mit den 12 Grundtonarten und so weiter, das hereinzubringen mit der Schattierung dann in Dur und Moll und dergleichen, also was nach der Lichtseite, nach der Finsternisseite geht. Damit ist eigentlich erst der ganze Kosmos lebendig geworden in der Musik. Ich meine, dass es dann atonal wird, das heißt, dass man wirklich alle Tonarten und das alles im Grunde gleichzeitig verwendet, ist trotzdem auch ein Schritt in die Zukunft hinein. Man darf halt nur die Orientierung nicht verlieren dabei, das ist das Problem. Also da sind wir wieder bei dem, durch alle Standpunkte durchgehen und aber nicht den sich dabei nicht zu verlieren, weil die Gefahr ist sehr groß, dass man dann nicht mehr im Kreis rast und sich dann erst recht verliert dabei. Nicht wahr? Das kann nämlich auch passieren. Weil lebendig werden zum Beispiel im Denken und alle Standpunkte durchgehen und dabei aber wach mit dem Ich bleiben. Nicht von einer zur anderen rasen und immer mehr, weil morgen schaue ich mir das wieder von der anderen Seite an, so und zum Schluss kenne ich mich gar nicht mehr aus. Weil alles widerspricht sich, alles ist durcheinander, von jedem Standpunkt schaut es anders aus, dann weiß ich gar nichts mehr. Also das Ich muss sehr, sehr wach dabei bleiben, um überhaupt diese Bewegung auszuhalten. Und diese Bewegung sollte im Zuge der geistigen Entwicklung immer schneller werden. Da muss das Ich immer wacher werden und immer fester stehen, damit ihm sozusagen nicht schwindelig wird, wenn wir das auf gut Deutsch ausdrücken, in ein Bild gleiten. Also weil je rasender diese Bewegung wird, je schneller dieser Tanz wird, den wir da ausführen, umso mehr Festigkeit brauchen wir, innere Festigkeit. Ich meine, das ist so wie, ja, wie beim äußeren Tanz. Ich meine, wenn man lang immer nur rechts weit herumtanzt, dann wird einem auch schwindelig. Sehr leicht. Und trotzdem, wenn das Ich sich sehr stark konzentriert, kann es ankämpfen dagegen. Die einfache und schönere Möglichkeit ist, dass ich halt einen Linkswalzer mache, statt einen Rechtswalzer und das abwechsle. Dann tue ich mir äußerlich leichter, ist auch gut so. Aber innerlich kann auch das Ich diese Festigkeit kriegen, nicht sich unterkriegen zu lassen und trotzdem wach, aufrecht zu bleiben. Also wir haben diese Aufgabe, diese Kundalini-Schlange aufzurichten und sie ganz zu durchdringen durch diese harmonisierenden Kräfte, die in der Musik liegen. Das heißt, in der Musik liegt eigentlich sehr viel mehr drin, als dass es bloße Kunst ist. Ich meine, bloße Kunst, Kunst ist schon was sehr, sehr viel. Ich möchte sagen, in aller Kunst liegt mehr als bloß das Enge, dass es ein ästhetischer Genuss drinnen ist in Wahrheit. Sondern es ist etwas, was für die Zukunft eben überhaupt immer bedeutender werden wird, als eine Kraft, die den Menschen hilft, bewusst aus dem Ich heraus den Weg ins Geistige zu gehen. Also da ist der Weg, führt jetzt über die Musik dann auch immer mehr hin natürlich zum bewussten Gebrauch des Wortes, wenn man so will. Also, aber des Logos wirklich, das heißt dessen, wo wirklich der Christus drinnen anwesend ist, denn der Christus ist das Wort. Also, aber das ist das Endziel der Entwicklung, dann irgendwo sich ganz so mit diesen Christuskräften zu durchdringen, und den Weg dorthin bahnt die Musik, indem sie hilft, also diese Kundalini-Kraft langsam aufsteigen zu lassen. Und in der sechsten Kulturepoche wird es soweit sein, bei einer größeren Zahl von Menschen, dass sie eben bis zur Herzgegend aufgestiegen ist. Das heißt, bis dahin wird der Zeitpunkt sein, dass wir diese sechs Nebenübungen einmal so wirklich ganz verwirklicht haben. Also wir haben noch ein bisschen Zeit auch. Aber es gilt jetzt anzufangen. Also man sieht, das ist keine Kleinigkeit, diese Übungen. Jetzt sagen wir, machen wir gut, in einem Jahr treffen wir uns, dann haben wir es perfekt fertig. Dann rotiert da alles schon. Rotieren wird wahrscheinlich alles Mögliche, aber nicht das Richtige.
Darf ich was zur Musik?
Ja, bitte.
Das Singen der Mantras.
Ja.
Ist das auch so fördernd?
Naja. Kann sein, muss nicht sein. Es ist nämlich sowohl bei gesprochenen als bei gesungenen Mantras, bei den alten Mantras ist es immer so ein Übergang, weil es ein Sprechgesang ist. Wenn es in einen eher trance-artigen Zustand führt, dann führt es zu den alten Kräften. Dann führt es zurück zu den alten Kräften. Ja. Darum sind sie sehr mit Vorsicht zu gebrauchen. Und Steiner gibt eigentlich hauptsächlich, er sagt Gedankenmantras. Er sagt bewusst an vielen Stellen, also man soll nicht sozusagen sich baden im Klang und eintauchen dort, weil die Gefahr sehr groß ist, dass man das Bewusstsein verliert dabei, dass man zurückfällt in einen alten Zustand. Weil in dem Moment, wo ich also in irgend so was draus Ähnliches komme, ist es ein Rückfall ins Alte. Ich muss ganz wach dabei sein. Das heißt, anfangen muss ich zum Beispiel mit dem Gedankenmantra wäre dieser Satz: Im Lichte strahlt Weisheit. Im Lichte strahlt Weisheit. Mehr sage ich jetzt dazu gar nicht. Dann muss man sich eine Zeit lang damit beschäftigen, damit überhaupt nur diesen Gedanken festzuhalten. Einmal überzugehen davon, als erstes einmal den Satz festzuhalten, als nächstes den Gedanken, der drinnen steckt, fest. Das ist schon schwer, weil wie halte ich den Gedanken weg, fest im Gedächtnis, im Bewusstsein, ohne dass ich dauernd das Wort davor habe, den Satz davor habe. Aber hinter dem Satz steckt eigentlich ein Gedanke, weil in the light is wisdom, ich kann es Englisch auch ausdrücken. Also am Wort liegt es eigentlich nicht, sondern ich könnte es in vielen Sprachen sagen und der Gedanke wäre trotzdem derselbe. Das heißt, ich muss es entgleiten des Wortes und den Gedanken alleine festhalten. Das ist schon sehr schwierig. Kann ich euch jetzt gar nicht enträtseln, wie das geht, sondern das muss man üben. Das muss man üben. Das heißt, ich muss anfangen, einmal das im Bewusstsein den Satz festzuhalten als Sprache, und wenn mir das eine Zeit lang gelungen ist, dann überzugehen. Da geht man natürlich bereits in den Aufbau einer Imagination hinein, so viel Tipp kann ich geben, das Licht muss wirklich sozusagen zu leuchten beginnen innerlich. Das heißt, ich muss ein Lichterlebnis innerlich haben. Anstatt des Wortes Licht muss langsam das innere Erleben des Lichtes kommen. Nicht des äußeren Lichtes, sondern des inneren Lichtes. Und dieses Erlebnis des Lichtes wird sich verwandeln dann im Laufe der Zeit zum Erlebnis der Weisheit. Damit hängt es irgendwo zusammen. Das ist schwierig. Also das ist ein weiter Weg dorthin. Aber das ist etwas, wo man ganz wach dabei sein muss, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Also da kann ich mich nicht jetzt so in Trance, da schlafe ich höchstens ein. Ich meine, viele schlafen ein, wenn sie Texte von Steiner lesen. Es ist das beste Schlafmittel. Also wenn man nicht schlafen kann, empfehle ich einen Zyklus von Steiner nehmen, lesen nach der ersten halben Seite. Ist viel besser als ich der Schlaftablette. Und auch spirituell gesünder. Also es ist schwierig. Wenn man das hat, wenn man solche Übungen lange genug gemacht hat, dann kann man wieder anfangen, Mantras auch im Klang zu erleben. Und dann hat man die Kraft, sie zu erleben, bewusst zu erleben, ohne dass man in Trance verfällt dabei. Dann werden auch diese gesprochenen, gesungenen, klingenden Mantras etwas, was in die Zukunft führt. Ich meine, das müssen wir schon mal aufnehmen, aber man muss diesen Durchgangspunkt nehmen, durch den man also ganz ins Bewusstsein kommt. Das ist ganz wichtig, sonst fällt man ins Alte hinein. Und dann ist nämlich die Gefahr, entweder wenn man Glück hat, wirkt es eh gar nicht. Das ist immer das Bessere. Aber schon. Weil wenn man wirklich die alten Kräfte weckt, dann weckt man eben die Kundalini-Schlange in der falschen Weise. Dann wird sie nämlich selbstständig und nicht durch das Ich beherrscht. Und dann wecke die alten Kräfte, die in vernichtender Weise die Nazis heraufgebracht haben. Die haben nämlich ein bisschen was von diesen Kräften herausgebracht. Und das hat unheimlich gewirkt, und es hat gewirkt dadurch, weil gerade die führenden Leute der Nazis und auch die ganzen Handlanger und so waren ja Menschen mit einer ausgesprochenen Ich-Schwäche. Das haben sie die Widersacher ja extrem ausgesagt. Ich meine, der Obermeister Hitler ist ja ganz besonders. Aber auch die ganzen rundherum. Und das waren also Menschen, die sich gegen diese Kräfte überhaupt nicht wehren konnten und besessen daher davon waren. Und diese Gefahr ist dann sehr groß. Also wehe, man lockt diese Kräfte, ohne dass man vorher das Ich genügend gestärkt hat, ohne zum Beispiel, dass man die Nebenübungen lange genug gemacht hat. Sollte man mal jahrelang gemacht haben, bevor man so an alles andere nur denkt irgendwo. Weil geistige Übungen trotz allem, sie wecken alle möglichen Kräfte, eben auch alte Kräfte. Und wenn die ungezügelt herauskommen, ist es sehr, sehr, sehr schlecht. Jetzt gehen wir zum Rosenkreuz. Aus der Perspektive dessen, was wir jetzt auch mit den ganzen Schöpfungstagen, das geht jetzt hinaus heute, was wir mit den ganzen Schöpfungstagen gesprochen haben. Das Rosenkreuz, Rudolf Steiner sagt ja, als Vorbereitung soll man sich einmal ein Bild davon machen, welche Kräfte in der Rose, in den Rosen überhaupt walten. Die Rosen, die Pflanzen, ja, erstens einmal sind sie ja auch hängen mit dem Kreuz zusammen, von dem haben wir auch schon gesprochen, dass eine gewisse Entwicklung ist, der Mensch ist die umgedrehte Pflanze. Also die Pflanze ist eigentlich was mit dem Kopf in der Erde steckt und mit den Befruchtungsorganen da oben ist. Also die Blüte sind ja eigentlich die Befruchtungsorgane, die Wurzeln sind das Kopfartige. Würde bei uns entsprechend dem Kopfartigen, hat er am meisten Salze und diese Dinge in sich. Und das Tier steht dazwischen. Also das ist so ein gewisses entwicklungsgeistes Tier, das das Rückgrat also in der Waagerechte, in der Horizontale hat, ist die Übergangsstufe. Und wir, indem wir uns aufgerichtet haben, haben also die Pflanze umgedreht. Nur, wir haben auf diesem Weg der Umdrehung halt diese ganzen tierischen Begierdekräfte mitgenommen. Das Tier, das in der Horizontalen ist, das wird ganz durch die Astralkräfte geleitet, beim Tier im Grunde in positiver Weise, weil es unter dem Einfluss eben wirklich des ganzen Kosmos steht, dass die Instinkte des Tieres leitet. Das heißt, eine Weisheit, die im Tier waltet, die aus dem Kosmos kommt. Je mehr der Mensch sich aufgerichtet hat, desto mehr hat er zwar einerseits einen Teil dieser Astralkräfte des Tieres mitgenommen, aber sie wurden zum großen Teil aus dieser Verbindung mit dem Kosmos herausgerissen. Und das heißt, sie gebärden sich daher immer selbstständiger, immer egoistischer, immer weniger in Harmonie mit dem Kosmos. Das heißt, das, was beim Tier eigentlich gesund und richtig ist, aber natürlich eine unbewusste Weisheit darstellt, das wird beim Menschen immer mehr zu einem Mittel des Egoismus. Also etwas, was letztlich dazu führen würde, dass das Seelische sich ganz im Egoismus verhärtet und damit aber letztlich auch abstirbt, im Grunde. Also sich letztlich sogar selbst vernichtet. Aber die Entwicklung ist drinnen. Und Ausdruck, Symbol dieser von begierden Kräften, aber sehr egoistischer begierden Kräften, das Symbol, das äußere Symbol ist das rote Blut. Darin wirken also diese Egoismuskräfte sehr stark. Und jetzt sollen wir das Symbol der Rose hernehmen, wo dieser grüne Pflanzensaft, der also keusche Pflanzensaft, wenn man so will, wo überhaupt keine Begierde drinnen ist, sich verwandelt in das Rot der Rose und das eben alles ohne Begierdekräfte. Das heißt, unser Blut soll einmal so begierdelos werden, wie es dieses Rot in der Rose drinnen ist. Tatsächlich entspricht dem nämlich dieser Verwandlung des Grünen in das Rote, dem entspricht zunächst die Verwandlung, dass es vom bloßen Lebendigen zwar ins Seelische hineingeht, das Rote ist Ausdruck dieser Seelenkräfte zunächst einmal, aber in der Pflanze ist das eben noch bildhaft ohne Begierde. Also die Pflanze erlebt innerlich, die einzelne Pflanze nichts, die Rose selber erlebt nichts. Aber das ist natürlich noch nicht das höchste Entwicklungsniveau, das erreicht ist. Also es soll ja Bewusstsein und dergleichen entwickelt werden. Ging also durchs Tierreich durch und da ist aber jetzt in das Rote immer mehr hineingekommen, die Begierdekraft. Also wir haben jetzt dieses Rot in uns verunreinigt durch die Begierdekräfte, durch diese Egoismuskräfte. Und zwar, indem wir Astralisches, Seelisches aus dem Kosmos herausgerissen haben, im Grunde. Schon indem wir uns einen Astralleib bilden, einen eigenständigen, reißen wir Kräfte aus dem Kosmos heraus. Wir müssen es tun, sonst könnten wir uns gar nicht verkörpern auf Erden. Jeder Mensch braucht seinen eigenen Astralleib. Aber uns muss auch klar sein, dass das etwas aus dem Kosmos herausgerissenes ist. Und wir würden an diesen Kräften sowieso sehr bald sterben, wenn wir nicht jede Nacht wenigstens diesen Astralleib wieder aus uns entlassen würden, und er weitet sich eigentlich bis zu einem gewissen Grad in den Kosmos wieder aus. Also jede Nacht zeigt das sehr deutlich, dass er wirklich Astralleib ist, nämlich mit den Sternen zusammenhängt. Astral heißt ja Sternenwelt. Und zwar wirklich bis an den Tierkreis hinan, also über die Planetenwelt hinaus bis an den Tierkreis. Und jede Nacht weitet sich der bis zu einem gewissen Grad. Also nimmt auf jeden Fall Kräfte aus dem Kosmos wieder auf. Und diese Nachtkräfte sind ja die, die dann am Tag wieder, also die helfen, den Organismus, den wir am Tag zerstört haben, wieder auszubessern bis zu einem gewissen Grad. Voll und ganz gelingt es eh nicht, weil wenn es voll und ganz gelingen würde, dann würde man ewig leben. Aber so, es bleibt eh immer ein bisschen ein Rest, der sich schließlich aufsummiert und dann irgendwann einmal ist aus mit unserem Erdendasein. Zumindest für eine gewisse Zeit.
Und das liegt, wenn man am Tag schläft?
Ja, also es hat mit Tag und Nacht hat's nichts zu tun. Das ist das Rosenkreuz da. Könnt ihr euch hier anschauen. Das, also diese Astralkräfte, die reinkommen, es hat mit Tag und Nacht in dem Sinn nichts zu tun. Es war zwar in alten Zeiten so, dass es relativ stark gebunden war, auch Wachen und Schlafen an den Tag- und Nachtrhythmus, aber es hat sich immer mehr davon gelöst. Das ist schon ein Teil der Wirkung des Ich, dass es sozusagen in sich selbst diesen Tag-Nacht-Rhythmus unabhängig von äußerlich Tag und Nacht machen kann. Also man kann heute und muss es in vielen Berufen, was ist, wenn ich Nachtdienst habe, dann muss ich in der Nacht wach sein und untertags versuchen zu schlafen, und das geht heute. Es ist nicht immer leicht, vor allem das Umsteigen, den Wechsel des Rhythmus, das ist oft schwierig, aber da kämpfen wir eigentlich gegen die Naturkräfte an in gewisser Weise, aber für die geistige Entwicklung ist das sogar bis zu einem gewissen Grad gesund, weil wir uns lösen von dieser instinktiven Bindung an die Naturkräfte. Wir müssen uns lösen davon, das nutzt nichts. Wir müssen auch im Grunde ganz die alten tierischen Instinkte überwinden und wir müssen stattdessen etwas durchs Ich hereinholen. Aber zunächst einmal ist es so, dass wir also jetzt als Mensch eine physische Leiblichkeit haben, die dieses schwarze Kreuz ausdrückt, die also eh schon am Rande des Todes ist. Also wir sind sehr nahe dran, weil auch wenn wir den Menschen, ich will ihn jetzt nicht mit dem Tierreich direkt vergleichen, aber wenn wir ihn so an die Spitze des Tierreichs irgendwo stellen, ist unser rein physischer Organismus allein schon, ist der toteste gegenüber allen anderen Lebewesen auf Erden. Die Pflanzen überhaupt, die wuchern ganz lebendig. Und von den Tieren, die einfachsten Tiere, ein Regenwurm oder irgend sowas, der ist höchst lebendig. Wenn der Regenwurm durch einen Spaten zertrennt wird, weil wenn man halt umgraubt den Garten und versehentlich den Regenwurm erwischt hat, dann überlebt er das. Der regeneriert sich sogar wieder. Der Kopfteil regeneriert sich wieder. Und zwar vollständig. Nur das Kopfsegment allein, das alleine regeneriert sich schon, bildet sich ein vollständiger Wurm wieder daraus. Der Rest fällt ab, aber das ist eh nur das Stoffliche, das Unwichtigste. Und beim Regenwurm ist ja das Kopfzentrum, ich meine, es ist ein Ganglion ist da vorne, aber es Ganglien sind überall, aber da ist halt ein bisschen ein wichtigeres. Das ist die eigentliche Lebensquelle des Wurmes. Ich meine, bei uns ist das da oben im Grunde die Todesquelle. Nur beim kleinen Kind ist es noch umgekehrt, weil das Kind wächst ja eigentlich aus dem Kopf heraus. Es ist ja im Grunde falsch zu sagen, das Kind wächst auf, sondern es wächst herunter auf die Erde. Es wächst nämlich vom Kopf ausgehend. Und beim kleinen Kind ist das Kopf noch sehr groß im Vergleich zum Rest des Körpers. Weil die Proportionen sind ganz anders. Und wenn dann unsere normalen Proportionen erreicht sind, dann sind wir so etwa ganz auf der Erde angelangt. Also wir sind heruntergewachsen. Bis dahin, und das ist eh so etwa abgeschlossen mit der Pubertät dann verliert das da oben den Status des Lebenszentrums, die eigentliche Lebensquelle zu sein. Dann kommen vielmehr die belebenden Kräfte, aber halt mit Begierdekräften gemischt von unten viel stärker. Nicht wahr? Und von oben lebt es nicht mehr so. Von oben kommen jetzt die Todeskräfte immer mehr. Also das Bewusstseinsleben zerstört eigentlich. Das zerstört, und von unten kommen zwar Lebenskräfte, aber zunächst einmal sehr ungelenkte Und die können auch, und nehmen die Begierden mit. Das ist also so ein bisschen ungemischt. Und weil Gott aus den Reproduktionskräften, Sexualität und das alles, also das kann ja dann auch sehr, sehr ins Ungelenkte hineingehen. Also wo das Ich dann vielleicht gar nicht so sehr die Herrschaft immer darüber hat. Während vorher ging das ganz von oben aus. Also das stirbt ab. Und beim Menschen am stärksten, weil dieses Zentrum da oben am stärksten eben ergriffen wurde von den Todeskräften beim Menschen. Dadurch bildet sich überhaupt das Gehirn aus. Das Gehirn stirbt eigentlich in seine Form hinein. Und dadurch kann es seine Aufgabe erfüllen. Dadurch ist es das Bewusstseinsorgan. Dadurch ist es dieser schwarze, tote Spiegel, der unser Bewusstsein möglich macht. Weil wir müssen eigentlich nämlich unsere Geistestätigkeit, unsere eigene Geistestätigkeit, damit wir sie erleben können, brauchen wir einen Spiegel. Wir führen sie zwar aus, aber wir sehen sie geistig zunächst nicht. Und damit wir sie sehen, brauchen wir einen Spiegel. Und der Spiegel muss undurchsichtig sein. Wenn ich durchs Fenster schaue, sehe ich durch. Wenn ich hinter ein Glas, wenn es finster ist dahinter, sehe ich plötzlich mich im Spiegel. Braucht man nur, wenn man vor einem Schaufenster steht. Solange das erleuchtet ist, sehe ich das, was da drin ist. Wenn Sie jetzt abdrehen, weil es ist 9 Uhr und Schaufenster aus, finster wird's, dann sehe ich plötzlich mich gespiegelt im Glas. Aber dazu brauche ich den schwarzen Hintergrund. Der ist notwendig. Und im Grund ist unsere Gehirnmasse nichts anderes als dieser schwarze Hintergrund. Das ist die toteste Materie in uns in Wahrheit. Und da sind die Knochen lebendiger, viel lebendiger im Innern nämlich. Und die können sich auch regenerieren und zusammenwachsen und so weiter, also wenn man Knochenbruch hat. Also darf man gar nicht glauben, die Knochen sind das Toteste. Das Toteste sind die Nervenzentren und namentlich dem Gehirn oben. Also die sind extrem das schwarze Kreuz in uns. Und das wird in der Zukunft immer weitergehen. Das wird noch weitergehen. Also das ist unser gesamtes Körperkreuz sozusagen wird immer schwärzer. Es ist jetzt schon ziemlich dunkelgrau und es wird irgendwann ganz schwarz.
Das heißt, dass wir weniger Gedanken haben werden, oder? Dass die Vernetzungen im Gehirn auch abnehmen werden?
Naja, es wird uns immer schwerer fallen, das Gehirn lebendig umzubilden. Es werden schon Nervenverbindungen da sein, wir werden Gedanken haben, aber wenn nicht dieses Ich immer stärker eingreifen wird, dann wird es so sein, dass dieses Denken aber auch immer automatischer wird. Dass wir also immer mehr ein Sklave dieser einmal eingeübten und erlernten Denkmuster werden. Das ist das, was der Ahriman ganz stark anstrebt. Dass er das Ich so schwach hält, dass es sich begnügt einmal damit, eben mit diesen automatisierten Gedanken, da braucht das Ich nämlich gar nicht mehr dabei sein. Das braucht gar nicht mehr dabei sein. Und dieses schwache Ich hofft Ahriman dann für seine Welt gewinnen zu können, erlauben zu können. Und das heißt zum Beispiel, also im Bildungsleben oder so, alles, was auf starre Denkmuster hinführt, ist eine Riesengefahr für die Entwicklung der Zukunft. Das wird immer stärker, diese Gefahr. Ich meine, heute im Bildungssystem ist das also ganz stark drinnen. Das ganz stark drinnen, noch. Das hat einmal eine gewisse Aufgabe gehabt, weil wir mussten das lernen. Was ich am Anfang schon gesagt habe, wir müssen eben auch die Fähigkeit haben, bis zu einer klaren Definition den Begriff geradezu absterben zu lassen, ihn bis zum Tode führen zu können, aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Und nur unsere Entwicklung läuft im Moment im Bildungssystem sehr stark danach hin, nur dieses Absterbende drinnen zu haben. Und was man dann so auch in der öffentlichen Schule, das er dann Kreativität nennt, ist eher als Ausgleich, lassen wir halt ein bisschen die Kräfte von unten los. Da dürfen sie sich dann austoben und irgendwas machen, das ist aber noch nicht das, was durchs Ich ergriffen wird. Und das Problem liegt aber weniger am Lehrplan und dem ganzen Ding, ist das Problem fängt bei den Lehrern an und bei der Lehrerausbildung, dort fängt es an. Weil wirken tut es eigentlich durch den Menschen, der da vorne oder in der Mitte oder an der Wand oder wo immer als Lehrer steht, wo immer er halt steht oder am Kopf steht oder sonst was, ja wurscht. Wir gehen ja langsam weg vom Frontalunterricht, heißt es. Also es wurscht, bitte, sage ich jetzt gar nichts dazu, aber es soll wurscht sein, wo er steht, aber wie er dasteht als Lehrer, welche innere geistige Entwicklung er durchmacht, das wirkt nämlich drin. Wenn das drinnen ist, dann kann der Lehrplan sein, wie er will, er wird das Richtige daraus machen, weil das auf die ganzen Kinkerlitzchen, auf die kommt es nicht an. Er wird wissen, was er tut, er wird die Intuition bekommen, was er tut. Weil im Grund gibt es kein Schema, das irgendwie passt. Mit jeder Klasse ist es anders und mit jedem Schüler ist es anders. Also Waldorfpädagogik heißt im Grund nichts anderes als lerne, wie du erfassen kannst, was ich mit der Klasse, die ich vor mir habe, tun soll, wie ich es tun soll vor allem. Wie ich den Stoff benutzen muss, um für die Klasse was für ihre Entwicklung zu machen. Und es geht ja auch weniger darum, um den Stoff, dass sie sich den merken, das ist nur ein Nebeneffekt, sondern der Haupteffekt ist, was gebe ich ihnen für ihr Ich mit, dass in die richtige Entwicklung kommt. Und was helfe ich ihnen für Hindernisse in den alten Kräften wegzuräumen. Also, weil in dem Moment, wo ich sie aus der Schule entlasse, also spätestens mit der Matura dann soll ja das eigene Ich die Führung übernehmen, langsam. Also es ist idealerweise so im 21. Lebensjahr, aber jetzt kommt es nicht auf ein Jahr auf oder ab an, aber in etwa. Also dann ist der Mensch reif, dass das eigene Ich langsam die Führung wirklich übernimmt. Bis dahin braucht es eine gewisse Unterstützung dabei. Und unterstützen kann aber letztlich nur ein Mensch, der selber diese Entwicklung durchmacht. Dann kann er noch so viele Fehler machen und Dinge, es wird trotzdem irgendeine Wirkung überbleiben für die Schüler. Wenn das nicht ist, wird es schwierig. Und das Problem ist, dass heute die ganze Lehrerausbildung, die Universitätsausbildung eben gerade sehr starr ist. Sehr, sehr wissenschaftlich, einseitig wissenschaftlich ausgerichtet ist, und zwar wissenschaftlich im Sinne meines einseitigen Standpunktes. Das ist das große Problem. Und das wird alles für die Zukunft nicht genügen. Das sind alles die Wurzeln dann für die sozialen Probleme auf der Zukunft, wo die Menschen nicht miteinander können und wo die großen sozialen Probleme der Zukunft werden ja nicht mehr daran liegen, dass Kriege, Völker gegen Völker und so weiter sind. Es wird irgendwann einmal nicht mehr das Problem sein, dass jetzt reich gegen arm, sondern es wird das Problem sein, dass der einzelne Mensch mit dem anderen Menschen nicht mehr zueinander kommt. Und das wird überall sein, in der Familie, in der Arbeit, wurscht wo. Also da werden die Probleme immer größer werden, dass ein Mensch den anderen nicht verstehen kann, weil wenn er das eigene Ich nicht genügend entwickelt, kann er sich nicht einfühlen, intuitiv einfühlen in das andere Ich. Das ist das Problem. Wenn man nur das Ego entwickelt, und das Ego entwickelt man dann, wenn man nur die alten Kräfte stärkt. Und unser heutiges Erziehungs- und Bildungssystem stärkt eigentlich nur die alten Kräfte. Das ist also eigentlich auch eine Widersachertätigkeit in Wahrheit, wenn man es also so, ich meine nicht zu 100%, Gott sei Dank, weil sonst war es überhaupt eine Katastrophe, aber es steckt sehr viel davon drinnen. Und das hindert eigentlich daran, das eigene Ich zu entwickeln. Und lang geht es in der Art nicht mehr gut. Daher ist wirklich die Bildungsfrage eine der wichtigsten für die Zukunft. Ist eine der wichtigsten. Und zum Glück muss man sagen, auch wenn in den Schülern natürlich das Ich noch nicht so ganz bewusst erwacht ist, höchstens das Ego oder was, aber trotzdem wirkt das Ich irgendwo drin und verweigert einfach gewisse Dinge. Und man hat es dann oft als Lehrer nicht leicht, weil man gegen das ankämpfen muss. Und Sie merken sofort, wenn irgendwas, Sie haben oft einen wirklich guten Instinkt dafür, was sagen, sind, was denken, wozu brauche ich das eigentlich? Eigentlich irritiert mich das innerlich, mit dem will ich gar nichts zu tun haben, Sie haben eigentlich recht. Sie haben eigentlich recht. Also das ist natürlich so ein gewisser Eiertanz, weil man muss auch manche Dinge von den alten Sachen natürlich mitbringen und wenn halt äußere Forderungen auch an uns herantreten, wo man aber eigentlich eh weiß, dass das auf die Art gar nicht gesund ist und es ist eigentlich gesund, dass sie sich wehren und am problematischsten werden es einmal die Schüler haben, die dann oft so die Musterschüler sind, die das eins zu eins inhalieren und bei der Prüfung wieder ausspucken können. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber vom Ich gar nichts entwickeln. Sondern die Müllschlucker für das Alte sind und dann wieder ausspucken. Also das ist, und das sind erfahrungsgemäß dann oft auch Menschen, die im Leben dann später ziemliche Probleme haben. Weil das halt nicht ewig geht. Irgendwann stellt sich die Frage, dass ich aus dem eigenen was entscheiden muss. Wo ich diese Vorurteilslosigkeit, fünfte Nebenübung, entwickeln muss. Die schwierig ist, aber die von uns allen gefordert ist. Aber wenn ich das hereinhole, dann können wir langsam dieses Absterbende umwandeln. Also dieses schwarze Kreuz und darauf diese roten Rosen, die aber jetzt in gewisser Weise, naja, auch ein Bild sind für die bereits durch Begierdenkräfte ergriffenen, ursprünglich unschuldigen Kräfte. Also die reinen Rosen sind es nimmer, zunächst. Sie sind es nicht mehr. Sieben Rosen sind es. Sieben Rosen sind es, die da drauf sind. Sie sollen reine Kräfte werden, aber sie sind es da nicht mehr. In dem Moment, wo sie sozusagen an den hier verkörperten Menschen geheftet sind, man kann diese sieben Rosen ohne weiteres auch für die sieben Chakren nehmen. Die sind durchzogen von den begierten Kräften heute. Und sie sind halt Gott sei Dank in einem latenten Zustand, sie drehen sich nicht, sie sind finster im Wesentlichen. Das heißt, es wirken weder die alten Kräfte noch die neuen heute. Das ist so der Normalzustand. Gott sei Dank schlafen die Alten, weil ich noch nicht stark genug wäre, sie zu beherrschen. Und die Neuen sind halt noch nicht erwacht. Es gilt also, die Neuen zu erwecken, bewusst. Und dann fangen sich diese Rosen wieder zu drehen an und dann fangen sie zu leuchten an. Und wenn sie zu leuchten anfangen, fängt auch das ganze Kreuz zu leuchten an. Also wenn ich jetzt in der Meditation mich in dieses Rosenkreuz, in dieses schwarze Kreuz mit den roten Rosen versenke, dann wird ein erstes Erlebnis nach einer gewissen Zeit das sein, dass sich das Schwarze Kreuz zu leuchten beginnt. Und gleichzeitig oder vielleicht sogar davor fangen die Rosen zu leuchten an. Und zwar fangen sie zu leuchten an, indem sie die Farbe ändern. Sie ändern die Farbe ins Grünliche, also in die Gegenfarbe geht es. Und sie beginnen sich in ihrem Leuchten auszudehnen, ja, bis in den kosmischen Umkreis hinaus. Jede dieser einzelnen Rosen beginnt also langs grünlich zu leuchten und dehnt sich immer mehr über den ganzen Kosmos aus. Verbinden sich diese sieben Rosen mit den sieben Planetensphären. Es geht also bis an die Peripherie dann hinaus, aber die sieben Rosen entsprechen auch den sieben Planetensphären. Das heißt, in den roten Rosen, die da drinnen sind, sind die Wirkungen aus der Vergangenheit, so wie diese Planetensphären in der Vergangenheit waren. Von dort haben wir Kräfte herausgezogen, haben sie an uns gerissen, wenn man so will, in egoistischer Form an uns gerissen und ein Teil dieser Kräfte steckt jetzt drinnen in diesen sieben Rosen. Wenn ich jetzt in der Meditation so weit bin, eine Zeit lang eben dieses schwarze Kreuz mit den roten Rosen festgehalten habe, dann beginnt es sich eben zu ändern. Dann beginnt das Kreuz zu leuchten, dann beginnen die Rosen zu leuchten und sie beginnen nicht nur zu leuchten, sie beginnen sich zu verfärben ins Grünliche und sie beginnen sich auszuweiten. Bis sie sozusagen den ganzen Umkreis decken. Und jede dieser Rosen eigentlich entspricht einer bestimmten Planetensphäre und die größte dann bis an die Saturnsphäre und rundherum dann die Tierkreiskräfte. Und mit der Zeit, also wenn man mit der Vorbereitung, aber auch mit diesem Ganzen, was wir heute geschildert haben, wenn man das mit dieser Vorbereitung eben immer wieder macht, und wichtig ist dabei aber, dass man bei der Meditation wirklich nur das schwarze Kreuz mit den roten Rosen ins Auge fasst. Der Rest muss man abwarten. Das passiert von selber oder passiert halt längere Zeit auch nicht. Also weil natürlich kann in der Fantasie jetzt das sozusagen umschlagen, also stellen wir halt ein weißes Kreuz mit grünen Rosen vor. Das bringt nichts. Es muss von selber passieren, es muss ganz spontan von selber passieren. Indem ich also mit der Vorbereitung es schaffe, wirklich möglichst bildhaft mir dieses Kreuz, ich weiß nicht, 5 Minuten zum Beispiel, 10 Minuten, 15 Minuten vorzustellen, ohne dass irgendwas anderes das Bewusstsein stört, dann kommt irgendwann der Moment, wo diese Umwandlung ganz von selber kommt. Das ist das Zeichen dann, dass es wirklich von den äußeren geistig-seelischen Kräften ergriffen wird. Weil bis dahin Aufbau und Festhalten des Rosenkreuzes, da habe ich nur mit meinen eigenen Kräften zu tun. Da ist sozusagen noch nichts weiteres hereingekommen. Wenn es dann umschlägt, ist es das Zeichen, dass etwas anderes hereinkommt. Und im Grunde ist es das, dieser Moment des Umschlagens ist der Moment, wo wir eigentlich am tiefsten hineingegangen sind in das Absterbende, denn solange ich das Bild mit dem schwarzen Kreuz und den roten Rosen habe, bin ich auf dem Weg hin zum Tode eigentlich. Denn das schwarze Kreuz ist das Endprodukt der Vergangenheit, das dann abstirbt. Da sind wir also in dem Moment, der dem entspricht, also Christus am Kreuz auf Golgatha, im Moment des Todes, auf den gehen wir sozusagen hin und in dem Sinn versuchen wir das nachzuvollziehen. Also indem wir in dieser Rosenkreuzer-Meditation drinnen sind, hängt es eben auch zusammen mit dem Rosenkreuzer-Spruch, ex Deo nascimur, das ganze Kreuz ist aus dem Göttlichen geboren, aber in Christo morimur. Also mit dem Christus oder in den Christus sterben wir. Bis zu dem Punkt müssen wir es hinbringen und im Moment des Todes, wenn man so will, schlägt es um. In dem Moment schlägt es um. In dem Moment beginnt das Kreuz weiß zu leuchten und die Rosen färben sich in grün und weiten sich zum kosmischen Umkreis aus. Das ist der Moment, wo wir uns mit dem Christus verbinden. Und dann, per Spiritus Sanctus Revivissimus, können wir jetzt aus dem ganzen Umkreis die Kräfte hereinholen durch unser Ich. Und zwar völlig begierdenfrei in das weiße Kreuz hinein, können wir diese ganzen Kräfte hineinholen. Und dann wird dieser Umkreis, dann werden es eigentlich erst so die fertigen grünen roten Rosen, die verwandelten roten Rosen, die grünen Rosen am weißen Kreuz. Das ist dann sozusagen der Punkt, wo wir das Ganze wiederbelebt haben, aber aus dem Geistigen heraus. Also zuerst diese Ausweitung, weil diese Ausweitung, also wenn das Kreuz zu leuchten beginnt und sich die Rosen ausweiten und ins Grüne verfärben, das Grüne ist aber eigentlich erst dann erreicht, wenn sie so groß wie der ganze kosmische Umkreis geworden sind. Also es fängt sich an eigentlich, das Rot auszudehnen und während des Ausdehnens von jeder einzelnen Rose verfärbt sich es ins Grünliche. Und wirklich grün ist es geworden, wenn es am Umkreis angelangt ist, wenn es also wirklich die Planetensphären erreicht hat. Und dann ziehe ich es wieder zusammen, das Bild entsteht dann von selber, dass ich dann zum Schluss eben das weiße Kreuz wieder mit den kleinen grünen Rosen jetzt drauf habe, also das Gegenbild dazu habe. Und dann ist sozusagen auch der letzte Teil des Rosenkreuzerspruchs erfüllt per Spiritus Sanctus Revivissimus. Durch den Heiligen Geist werden wir wiederbelebt. Dann haben wir aus dem Geistigen, aus der ganzen Fülle des Geistigen etwas in unser Ich hereingenommen, das aber jetzt ganz durchleuchtet ist vom Geistigen und ganz frei geworden ist von den Begierdekräften. Ich meine, das ist halt ein Endziel, wenn wir ein bisschen was erreichen, ist das halt der nächste Schritt irgendwo. Und da stecken also dann die ganzen, wir nehmen diese ganzen Kräfte, alles das, was wir jetzt in den Schöpfungstag geschildert haben, herein, aber wir machen was Neues daraus. Und dann beginnt die Zukunft. Und dann darf sich ja die Kundalini-Schlange wieder richtig aufrollen und jetzt aber durchdringen mit den Ich-Kräften. Weil das ist eben jetzt die Frage, wird sie die schwarze Schlange oder wird sie eine weiße Schlange? Es gibt das schöne Symbol des Merkurstabes mit den zwei Schlangen. Der hat zwei Schlangen, eine schwarze und eine weiße. Die schwarze sind die alten Kräfte. Die weiße sind die neuen Kräfte. In beiden wirkt das Ich, darum ist die Schlange auch ein Symbol für das Ich. Die aufgerichtete Schlange ist auch ein Symbol für das Ich. Aber da müssen halt diese geistigen Kräfte hereinkommen. So viel für heute. Danke.